Schön, lass uns Platz nehmen. Gott, du erwartest mich. Halleluja. Ich werde von Gott erwartet. Ich werde von Gott erwartet. Ich darf zu ihm nach Hause kommen und so wie der Vater den verlorenen Sohn jeden Tag erwartet hat. Wann kommt der Junge nach Hause? Wann ist er soweit? Und endlich, da ist der Schatten irgendwo und dann kommt er. Komm heim, verlorenes Kind. Da gibt es so schöne Lieder. Die Beatles haben ein Schlager gesungen, ein Hit gesungen, der Yellow Tree, der gelbe Baum. Und da ist eine Geschichte dahinter. Da ist irgendwo in Amerika ein Junge von seinem Zuhause ausgerissen, mit der Mutter, mit dem Glauben, mit der Religion, will er nichts zu tun haben, geht in die Fremde, lebt ein liederliches Leben. Und dann schreibt er irgendwann mal eine Postkarte nach Hause: Mama, wenn ich noch kommen darf, wenn du mir erlaubst, dass ich noch nach Hause kommen darf und kann, dann hängt ein weißes Tuch. Ich fahre mit dem Zug an unserem Haus vorbei und dann hängt ein weißes Tuch, dass ich kommen darf. Und wisst ihr, was die Mutter gemacht hat? Die hat nicht nur ein weißes Tuch aufgehängt, die ganze Bettwäsche und noch von den Nachbarn. Und dem Jungen ist das Herz gebrochen. Ich darf nach Hause kommen. Ich werde erwartet. Und Gott erwartet dich und mich und hängt den ganzen Himmel auf. Du darfst heimkommen, verlorenes Kind. Wir sind für alles verlorene Kinder. So, mein Thema heute ist, es lohnt sich, Krisen durchzustehen. Und Krisen hat jeder Mensch, Kämpfe hat jeder Mensch. Wenn einer keine Krisen, keine Kämpfe hat, entweder ist er ein Roboter oder hat keine Ahnung vom Leben oder er lügt. So, eins von diesen drei Dingen. Aber wir haben Kämpfe zu kämpfen und wir haben einen Lauf zu laufen. Also uns wird nichts erspart und nichts geschenkt. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen. Ich werde einen Beweis antreten, dass es wirklich lohnt, fest zu sein, sich einzusetzen, Opfer zu bringen, ja, den guten Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich. Da springt was raus, da passiert was. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein für Samstag, also für morgen. Fühl dich gut. Fühl dich gut. So richtig frei, so erlöst, so glücklich, denn wir sind erlöst. Von unserem Gefühl hängt so viel ab, das, wie du dich fühlst. Wenn du morgen schlecht aufgestanden bist, keinen Kaffee gehabt hast oder sonst noch was, weißt du, da bist du niedergeschlagen, entmutigt, draußen regnet es, Hunde und Katzen. Das ist also ganz normal, dass du sagst, heute habe ich keine Lust aufzustehen, aus dem Haus zu gehen. Das Gefühl bestimmt dein Leben. Und ich möchte über das lebensbestimmende Gefühl sprechen. Fühl dich gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Also ich möchte nicht irgendetwas erzählen, sondern fühl dich in Gott stark. Fühl dich fit im Geist. Und so wie du dich fühlst, so bist du auch und so lebst du auch. Am Sonntag, so Gott will, und wir leben, also nur ein paar Tage noch bis dahin, in Sicherheit leben. In Sicherheit leben. Heutzutage ist die Welt so verunsichert. Wir gehen einem dritten Weltkrieg entgegen. Vielleicht ahnen viele nicht, aber überall wird aufgerüstet. Man redet über den Krieg und man schimpft, die Amerikaner schimpfen über die Russen schimpfen über die Amerikaner und so geht's hin und her, Ping-Pong. So, und irgendwann platzt die Bombe. Und wir Deutsche leben sehr gefährlich. Also wenn es irgendwo von oben runterrasselt, dann hier in Deutschland, denn hier in Deutschland sind die meisten amerikanischen Atombomben stationiert. Also wir leben sehr gefährlich, wir leben auf einem Vulkan. Also wir sind nicht so sicher. Weißt du, die Russen sind heimgegangen aus der DDR, aber die Amerikaner, die haben ihre Bomben hier gelassen und sogar erneuert. Und warum? Weil man den Kalten Krieg wieder haben will. Was es auch ist, also irgendwann, wenn dem Bären, dem Putin zu viel ans Fell gegangen wird, an die Wand gedrückt wird, dann wird er platzen. Und es ist nicht zum Spaßen, es ist nicht zum Spaßen, Leute. Wir leben in einer entsicherten Zeit. Mittwoch, so Gott will, und wir leben, wir werden über die Innenwelt sprechen. Deine Innenwelt bestimmt dein Leben. Und das ist die ganze Reihe auch, das, was wir über am Samstag sprechen werden. Fühl dich gut. Deine Innenwelt, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Empfindungen, deine Vorstellungen, deine Ahnungen, ja, das ist Unterbewusstsein, das bestimmt dein Leben. Und dann möchte ich noch ganz kurz hinweisen, am 29. denke ich wenigstens, ja, 29. Donnerstag, 29. September bis zum Montag, den 3. Oktober wird Billy Smith hier sein. Er wird auch am Sonntag um 10 Uhr hier den Gottesdienst machen. Wir werden wahrscheinlich den Erntedankgottesdienst auch an diesem Tag haben, wie auch immer. Es wird ein voller Tag sein, der 2. Oktober, und der 3. Oktober ist ja Feiertag. Und da möchte ich auch noch euch ganz, ganz herzlich einladen. Macht Mundfunk. Mundfunk ist die beste Reklame. Von Mund zu Mund. Anrufen, mitteilen, informieren die Leute, deine Nachbarn, deine Freunde, die erfahren sonst nicht. Du musst es denen sagen. Weißt du, das ist immer schrecklich. Wenn der Billy weg ist, rufen die Leute an. Wann kommt Billy? Oder so und so weiter. Werden die Veranstaltungen verlängert? Wir werden nichts verlängern. Billy hat seine Termine und er wird diese Termine, die er hier hat, abhalten und dann wird es nicht verlängert. Wer nicht da ist, der ist nicht da. Der hat es verpasst. Und dann muss er warten bis nächstes Jahr März oder nächstes Jahr Oktober, bis es dann soweit ist. In aller Liebe. Wir freuen uns, dass Billy kommt und er ist uns kein Fremdling. Ich kenne ihn schon bald 25 Jahre. Er kommt immer wieder und hat eine Botschaft der Heilung. Ist sehr einfach, sehr simpel. Predigt 20 Minuten über Erlösung und das, was Jesus Christus getan hat und vollbracht hat und ermutigt die Leute zum Glauben und dann betet er für die Menschen. Und das ist wichtig. Das Gebet. Gebet bewirkt Wunder. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen. Wir reifen in Krisen. Durch Kämpfe werden wir stark. So viele Menschen, die erwarten von Medikamenten Hilfe. Ich verachte die Medikamente nicht, aber Medikamente können nicht helfen. Die können höchstens unterstützen und verstärken. Wenn du innen drin keinen Glauben hast, wenn du an die Medikamente nicht glaubst, kann dir der beste Arzt nicht helfen. So, auch das Gleiche ist beim lieben Gott. Wenn du an sein Wort nicht glaubst, dich nicht festhältst, kann dir nicht geholfen werden. Hilfe kommt nicht durch Medikamente, sondern durch Bewährung, durch Kontinuität, durch Beständigkeit. Viele Probleme werden verdrängt durch Medikamente. So, ja, unterdrückt deine Depression, deine Ängste, was es auch immer ist. Vieles wird den anderen Leuten überlassen, dem Herrn Doktor. Deine Gesundheit ist dein Problem. Liegt in deinen Händen. Der Schlüssel liegt bei dir. Verstehst du? Jesus fragt immer, willst du gesund werden? Obwohl man ganz genau sieht, dass dieser Kranke ja nicht mehr weiter kann. Und er fragt, willst du gesund werden? Was kann ich für dich tun? Solange dein Wille nicht mobilisiert ist und aktiviert ist, kann der liebe Gott nichts tun, kann der Arzt nichts tun, kann niemand dir was helfen. Dein Wille. In der Bibel heißt es, wenn jemand krank ist, Jakobus 5, ist ganz einfach, da liegt der Schlüssel. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Wenn der Älteste zu dir kommt oder der Pastor zu dir kommt oder irgendjemand zu dir kommt und mit dir betet, ich garantiere, das kann nicht viel passieren. Aber wenn du rufst und sagst, bitte kommen Sie, beten Sie mit mir, ich brauche Hilfe. Und ich sage dir, da ist dein Wille aktiv und dein Wille verlangt etwas, bittet was und das geschieht nach deinem Glauben. So, Probleme dürfen nicht verdrängt werden, sie müssen aufgearbeitet werden. Konflikte müssen aufgearbeitet werden. Und einer der Schlüssel, ich gebe das auch eigentlich aus meiner Erfahrung weiter, was Gott mir gezeigt hat, was mir geholfen hat, was bei mir funktioniert, denn ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du auch. Ich bin auch, ja, hab Gefühl, hab Probleme, hab Sorgen, hab Kummer. Und ich habe eines festgestellt, was bei mir funktioniert, ist Ruhe. Ruhe ist der Schlüssel. Ruhe ist der Schlüssel zur Hilfe. Stilles Sein. Durch stilles Sein werdet ihr stark sein, hat Gott zu Israel gesagt. Krisen bewältigt man, indem man stille wird, ruhig wird, gelassen wird, die Dinge loslässt, sich von diesen Dingen löst und nicht mehr durch das, was machen wir mal, Geschwister, betet, denkt, was für eine Lösung hast du. Weißt du, wir finden keine Lösung. So viele Menschen machen eine große Dummheit. Die rennen von Kunz und Hinz und Müller und Meier und sagen, Pastor, was denkst du? Herr Bischof, was denkst du? Herr Papst, was denken Sie? Und so weiter. Und da gehen alle Leute durch. Und dann haben sie so eine Meinung, der sagt dann das und der sagt dann das und der sagt dann das. Aber die wissen selber nicht, was der liebe Gott zu ihnen sagt. Du musst selber rausfinden, was sagt der liebe Gott zu dir. Und nicht, was der Evangelist oder der Prediger oder der Heilungsevangelist oder was weiß ich, der Doktor sagt. Nein, was sagst du? Was sagst du? Was willst du? Der Teufel hetzt den Menschen von einem Mann zum anderen, von einer Frau zum anderen, versucht er von einem Problemlöser zum anderen. Finde du selbst die Ruhe in Gott. Finde selbst die Antwort vom Himmel. Was der Geist dir sagt, hör auf den Geist Gottes. Der Heilige Geist will deinem Geist Zeugnis geben. Der will mitteilen, wo es lang geht. Der Gläubige lebt aus der Ruhe, aus der Geduld, aus dem inneren Frieden. Wenn du in einer Sache keinen Frieden hast, bist du krank. Kann dir nicht geholfen werden. Erst wenn du in einer Sache Frieden hast, dann ist es okay. Und überall, wo du keinen Frieden hast, wenn du einen Vertrag abschließt und du hast keinen Frieden, das wirst du krank, du wirst krank, du wirst es nicht schaffen. Wer gestresst ist, und deshalb ist die Ruhe so wichtig, die Ruhe im Herrn. Und deshalb fühl dich wohl, wird das eines der nächsten Themen wieder sein. Fühl dich wohl, fühl dich im Herrn. Ich bin geborgen, von Gott getragen, von Gott umgeben, von Gott eingemauert. Und wer gestresst ist, der wird fallen. Der wird Unglück haben. Der wird gegen den Baum fahren. Verstehst du? Gestresste Menschen, die können sich nicht konzentrieren. Unruhige Menschen, nervöse Menschen, die sind anfällig für den Teufel, für Krankheiten, für alles Mögliche. Wer gestresst ist, der vergeudet seine Kraft und seine Energie. Wer gestresst ist, der schnell abgekämpft. Ach, ich bin so schlapp. Verstehst? Wer gestresst ist, der ist schnell abgearbeitet. Verstehst? Der ist sein Geld los. Probiert da und probiert da, vielleicht hilft da. Rennt von einer Veranstaltung zur anderen und hat keinen Frieden. Wer gestresst ist, der ist schnell verbraucht. Es lohnt sich, Krisen ruhig anzugehen. Ganz ruhig. Abstand nehmen, mal eine Nacht darüber schlafen. Verstehst du, sich Zeit lassen. Weißt du, der liebe Gott hat die Welt nicht an einem Tag geschaffen. Er hat eine ganze Woche dafür gebraucht. Und Gottes Tage sind ganz anders. Verstehst du, da heißt es, am ersten Tag war das und das und am zweiten Tag war das und das. Und Gottes Tage sind 1000 Jahre. Ein Tag ist 1000 Jahre bei Gott. So, befreie dich von der ganzen Hektik, von der ganzen Hetze. Du musst nicht bewältigen. Nein, du musst nur dich von deinem Problem lösen. Bewältige deine Konflikte, ist meine Botschaft. Löse dich von deinen Problemen, gib das Gott ab und dann geh schlafen. Dann leg dich ins Bett. Und dann morgens wirst du aufwachen und du wirst wissen, plötzlich, ich habe eine Antwort. Du findest deinen Weg nicht, weil du nicht zur Ruhe kommst. Und was die Medikamente machen, was die Medikamente bei dir bewirken, die beruhigen dich. Verstehst du? Die machen dich schlapp. Die machen dich schlapp. Oh, ich könnte nur schlafen, verstehst du? Und genau das ist, du solltest ohne Medikamente schlafen können. Im Frieden Gottes. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen. Befreie dich von den Ängsten. Was wenn? Die Welt geht weiter, so wie sie bisher weitergegangen ist. Die wird sich weiter drehen um ihre Achse und so weiter. Du wirst nichts verpassen. Aber du verpasst, wenn du unter Hektik, unter Stress bist. Komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe, komm zum Frieden Gottes. Der Teufel redet die Versäumnisängste. Ja, du verpasst etwas. Der Herr könnte eingreifen, der Herr könnte stoppen. Nein, der Herr stoppt nicht. Du musst es stoppen, indem du zur Ruhe kommst und sagst, Schluss, bis hierher. Hier sollen sich deine Wellen legen, Satan. Hier sollen deine Angriffe ein Ende haben. Weißt du, der Teufel redet dir Schuldgefühle ein. Und das ist, warum die Menschen krank werden, durch Schuldgefühle. Psychologen können dir nicht helfen. Die legen dich auf der Couch und sagen, nun erzählen Sie mal, sagen Sie was, verstehst du? Ist auch Ruhe. Verstehst du? Erzählen Sie mal, was bedrückt Sie, was bewegt Sie, wo drückt Ihnen der Schuh? Schuldgefühle. Komm zur Ruhe. Und ich sage dir ein Geheimnis. Kinder Gottes haben keine Schuldgefühle. Zu niemand und zu nichts. Uns sind die Sünden vergeben. Der Brief, der gegen uns stand, die Anklageschrift ist zerrissen. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Und du musst nichts mehr büßen. Hör auf mit dieser dummen Büßerei. Die Schulden sind bezahlt. Jetzt fang an, neu zu leben. Schwing dich auf im Namen Gottes. Der Teufel redet dir ein, du bist ein Versager. Nein, meine Bibel, Römer Kapitel 8, da heißt es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Bist du in Jesus Christus oder nicht? Wenn du es nicht bist, dann soll es schleunigst werden, dass du Jesus aufnimmst in deinem Leben und hineinlässt und sagst, dann Herr, du bist jetzt der Herr, du hast über mein Leben Kontrolle. Und wenn Jesus der Herr über dein Leben ist, hast du keine Schuldgefühle. Ich habe versagt. Nein. Du hast Fehler gemacht, aber das ist nicht schlimm. Jeder Mensch muss Fehler machen und wir lernen durch Fehler. Das ist die Botschaft, die ich hier immer wieder verkündige. Der Teufel redet dir Schuldgefühle ein, er redet dir Schwäche ein. Zuerst verführt er einen zur Sünde, legt einem das Bein, dann stolperst du und dann sagt er, jetzt bist du ein Versager. Er redet uns Schwäche ein, redet uns Ohnmacht ein, redet uns Ängste ein, redet uns Sorgen ein. Immer wieder quasselt er da in unser Ohr hinein. Das bist du. Nein, ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Dann kannst du sagen, Teufel, ade. Da ist die Tür, kannst rausgehen an die frische Luft. So viele Christen diskutieren mit dem Teufel. Du hast mit dem Teufel nichts mehr zu tun. Er ist der Fürst dieser Welt, soll er machen und seine Welt regieren. Aber mich regiert Jesus Christus. Ich bin unter seiner Kontrolle. Ich bin in seiner Hand. Und der Teufel versucht uns zu tyrannisieren, uns runterzudrücken, fertig zu machen. In 1. Samuel Kapitel 7 ist eine Geschichte. Weißt du, da war Israel 20 Jahre ohne die Bundeslade. Und die Philister haben die Bundeslade weggenommen gehabt, aus welchem Grund auch immer, weil sie gedacht haben, wir müssen Gott die Bundeslade mitnehmen in die Schlacht. Und was ist passiert? Die Philister haben die Bundeslade geklaut, den Herrgott gestohlen, den Israeliten. Die haben jetzt keinen Herrgott gehabt. Es ist schlimm, wenn du nur Herrgott in einer Büchse hast oder in einer Schachtel. Und die hatten den lieben Gott in einer Schachtel, diese Gesetzestafel und alles Mögliche, eine Bundeslade. Wir haben ja gesungen von diesem Cherubim mit diesem Flügel da. Und es wurde geklaut und wurde weggenommen. 20 Jahre sind vergangen. So beginnt dieser Abschnitt dort in der Bibel, 1. Samuel 7. Die Bundeslade kam dann, Vers 2, nach Kirjat Jearim. Nach 20 Jahren, eine lange Zeit. Und dann kommt dieser Prophet Samuel und segnet diese Städte. Dank Gott, dass jetzt endlich mal die Bundeslade wieder zurückkommt. Gott kommt wieder zurück. Gott möchte in deinem, meinem, unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Nation wieder zurückkommen. Und wir müssen es zurückbringen. Und dem Feind wegnehmen, der hat nichts damit zu tun. Das ist nicht seine Sache. Die Lage des Volkes war zum Verzweifeln. 20 schwere, harte Jahre, 20 Jahre Stress. Wenn die Gegenwart Gottes nicht in unserem Leben ist, haben wir Stress. Haben wir Ärger, haben wir Spannungen, haben wir Probleme und sonst nichts. Bring Gott in dein Leben zurück. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal mit Gott gesprochen hast? Wie lange ist es her, dass du den Herrn Jesus gespürt hast, der war bei mir, hat bei mir übernachtet, hat bei mir mit mir zusammen gearbeitet, saßen zusammen, er hat mit uns das Brot gebrochen, das Abendmahl gehalten, 20 Jahre, weißt du, lange Zeit. Und meistens passiert alles so, alle 20 Jahre, das sind so Einschnitte im Leben eines Menschen, alle 20 Jahre. 20 Jahre, das war genug, lang genug, ohne der Gegenwart Gottes gelebt zu haben. 20 Jahre lang ohne der Bibel, ohne Gottes Wort, ohne Offenbarung, ohne Verheißung, ohne Gottes Zusagen, ohne Glauben, ohne dem Heiligen Geist gelebt zu haben. Das ist schrecklich. 20 Jahre. Die Frage ist, wie lange lebst du schon ohne Gott? Hast du überhaupt Gott? Das ist eine große Frage. Wie löst man Konflikte? Wie begegnet man Gott? Wie erlebt man Gott? Wie erfährt man Gott? Es lohnt sich, Krisen zu überwinden. Es lohnt sich, wieder Gottes Gegenwart nach Hause zu bringen, da wo es hingehört, in mein Leben. Mein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. 20 Jahre lang, ohne Sicherheit gelebt zu haben. Kein Wunder, dass man gejagt und getrieben wird und dass man nicht wusste, wo man dran ist. 20 Jahre, überleg einmal. 20 Jahre ahnungslos zu sein, 20 Jahre nicht zu wissen, was kommt noch, was muss ich tun, wie geht es mit mir weiter. 20 Jahre, das ist lang genug. In der Dunkelheit und Finsternis verbracht. Und hier plötzlich besinnt sich das Volk Gottes. Wir müssen zurück den Philistern die Bundeslade wegnehmen. Das ist unsere Bundeslade. Das ist unser Geschenk Gottes. Und dann macht Samuel eine große Lagerversammlung, ein Camp-Meeting. Das ganze Volk, die Stämme sind beieinander. Ein Feldgottesdienst und die Lade wird nach Hause gebracht. Und dann richtet der Samuel einen Stein auf und sagt, Eben Ezer, bis hierher hat Gott uns geholfen. Bis hierher hat uns durchgetragen. Erinnere dich, wo hat dich Gott durchgetragen? Wie hat er bisher geholfen? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der all deine Sünden vergibt, der dein Gebrechen heilt. Vergiss nicht und bau ein Eben Ezer hierher, bis zu diesem Flecken hat Gott uns gebracht. Mach so Markzeichen, eine Wegmarkierung, ein Meilenstein. Und Meilensteine sind so wichtig, dass du dich auf deine Meilensteine in deinem Leben besinnst. Verstehst du? Besinn dich auf deine Meilensteine. Wenn du alles vergessen hast, da kannst nachrechnen, ich muss an diese Meilensteine vorbei. Hier war Gott und da war Gott und hier habe ich was erlebt und hier hat der Herr mich angerührt, hier hat er mich geheilt, hier hat er zu mir das Wort gegeben, hier habe ich eine Vision gehabt, hier war die Himmelsleiter. Diese Meilensteine, erinnere dich an diese Meilensteine, vielleicht als Kind, als Baby fast. Auch Kinder erleben Gott. Und die Kinder haben ihre Schutzengel. Vielleicht hast du irgendwo Gottes Schutz, Gottes Bewahrung, Gottes Hilfe erlebt. Das sind Meilensteine. Besinn sich. Bis hierher hat Gott mich durchgetragen. Jetzt bist du schon 50. Bis hierher, bis zu deinem 50. Geburtstag hat der Herr dich durchgetragen. Bis zu deinem 55. Bis zu deinem 60. Bis zu deinem 70. Bis zu deinem 100. Geburtstag hat der Herr durchgetragen. Wir haben Grund zum Danken, Leute. Das ist, wie man die Gegenwart Gottes in sein Leben hineinbringt. Bist du der Operation? Und Gott sei Dank, ich habe die Operation überlebt. Nicht ich, aber ich rede nur so. Verstehst du? Gott hat bisher geholfen. Bist du meine Prüfung? Und ich habe die Prüfung bestanden. Verstehst du? Ich habe mein Diplom und meinen Titel. Bis ich die Arbeitsstelle bekommen habe, bisher hat Gott geholfen. Wenn der Gott bis hierher geholfen hat, wird er mich auch weiterführen. Der Gott, der mich bis hierher gebracht hat, der wird mich auch weiterbringen. Gott macht keine halben Sachen. Und Gott will auch in deinem Leben, verstehst du, er hat dir geholfen, dass du aufrecht gehen kannst, aufrecht stehen kannst, dass du glauben kannst, dass du Gott vertrauen kannst. Bis hierher hat Gott geholfen. Die Philister hörten, Mensch, die Israeliten, die kommen auf dem Feld draußen, die haben keinen Tempel, die haben kein Zelt, nichts, aber sie feiern Gott draußen im Wald. Untergrundkirche. Ja, sie machen ein Feldgottesdienst, das Volk ist versammelt, die singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Stör dich nicht, was die Philister sagen. Weißt du, wir haben eine ganze Menge von Philistern um uns herum, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Was? Die loben Gott. Und die haben noch gar nichts. Die haben keinen Grund. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Fang an, Gott zu loben ohne Grund. Brauchst keinen Grund. So vieles, was wir in der Bibel haben, ist geschehen, weil es gibt keinen Grund. Warum hat Jesus eine Dornenkrone getragen? In der Bibel steht nirgendwo, dass er eine Dornenkrone tragen wird. Verstehst du? Ohne Grund. So vieles ist passiert im Leben Jesu ohne Grund. Und Gott segnet dich auch ohne Grund. Da musst du nicht besonders brav sein, besonders lieb sein, besonders heilig sein, besonders fromm sein. So, die Philister hörten, sie machen wieder weiter an der Sache Gottes. Die können es nicht lassen. Die beten weiter, die vertrauen weiter Gott. Der Teufel wird wütend, ich sag euch, wenn er sieht, dass das Volk Gottes zusammenkommt, das nicht mehr sagt, ich bin Jude, ich bin von Ephraim, ich bin von Manasse, ich bin von Benjamin, ich bin von Naphtali, verstehst du, diese ganzen Stämme. Nein, wir sind ein Volk Gottes, Israel. Und Gott kämpft für uns. Und Gott streitet für uns. Das ist Volk Gottes. Nicht mehr, ja, wir sind Pfingstler, wir sind Freikirchler, wir sind Baptisten, Methodisten. Vergiss den ganzen Schmarrn. Vergiss es. Verstehst du, wir sind Kinder Gottes, Kinder des Höchsten, des Allerhöchsten sogar. Und nicht mehr diskutieren, wo bist du? Bist du evangelisch? Bist du katholisch? Bist du muslimisch? Bist du buddhistisch? Bist du hinduistisch? Was bist du? Wir sind Menschen und wir leben von der Gnade Gottes. Alle miteinander, alle miteinander. Und du glaubst gar nicht, jeder Mensch spürt, es gibt einen Gott. Und wie die spüren. Die Heiden spüren es besser als manche Christen. Die Heiden. Verstehst du, sie sind religiöser. Und sie sind gläubiger, auch wenn sie es nicht verstehen. Gott sieht, jedes Volk ist ihm angenehm, das ihn fürchtet. Jeder Mensch ist angenehm, der Gott fürchtet, der Respekt vor Gott hat. Und der Teufel wird wütend, wenn du anfängst, Gott zu ehren. Wie steht es in Römer 1? Sie haben gewusst, dass es einen Gott gibt und sie haben Gott nicht geehrt. Aber da gibt es umgekehrt wieder die andere Seite. Viele haben es überhaupt nicht gewusst und sie haben doch unwissend Gott geehrt. Ich denke nur den Apostel Paulus, da steht von diesem Stein da, sagt er, danke für diesen Altar, lieber Gott. Aber hier steht eine Botschaft drin, dem unbekannten Gott. Weißt du, die Griechen waren super fromm. Vielleicht haben wir einen Gott vergessen. Weißt du, da gibt es ja so viele Götter. Die Inder haben 300 Millionen Götter. Vielleicht haben wir einen vergessen. Dem unbekannten Gott. Und diesen unbekannten Gott habe ich gefunden, sagt Paulus. Und dieser unbekannte Gott lebt. Und dieser unbekannte Gott hat Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und dieser unbekannte Gott hat den Heiligen Geist gesandt. Leute, könnt ihr das vorstellen? Was alles, was der unbekannte Gott tut. Und wenn du ganz ehrlich bist, und ich sage dir die Wahrheit, Gott ist und bleibt ein unbekannter Gott. Ein verborgener Gott, der in der Kammer antwortet, der im Dunkeln sich offenbart. Ein verborgener Gott. Und von diesem unbekannten Gott predige ich heute in Athen, sagte lieber Paulus. Der Teufel wütet, wenn Kinder Gottes den lebendigen Gott predigen, den unsichtbaren Gott verkündigen, den unbekannten Gott verkündigen, den verborgenen Gott verkündigen, der im Verborgenen wirkt, zu ihm stillen. Und Gott wirkt im Stillen. Das merkst du gar nicht. Da kommst du nach Hause und sagst, Mensch, mit mir ist was passiert heute Nacht. Oder heute Abend. Ich war im Gottesdienst. Und da habe ich von Gott was gehört. Und Gott hat an meinem Leben gewirkt. Ja, die Hölle tobt, wenn du anfängst, Gott zu suchen, diesen Unbekannten, diesen Unsichtbaren, den unfassbaren Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen, lieber Gott. Verstehst? Und den wollen die Theologen in eine Büchse reinbringen. In so Nähkästchen. Ja, die Bundeslade war nicht größer, also Nähkästle. Da stehst die zwei Tafeln da drin und das war alles. Gott lässt sich nicht in eine Schublade schieben und sagen, so sieht Gott aus, so wie wir Deutsche. Nein, Gott ist universell, ewig. Er ist Geist. Und Geist kannst du nicht einfangen und sagen, jetzt habe ich es. Ist schon weg. Den Geist, Gott ist Geist. Und er muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Gott ist Geist. Satan wird nervös, wenn das Volk Gottes diesen wunderbaren Gott anfängt anzubeten. So wie Samuel, bis hierher habe ich gespürt, Gott ist mit mir. Gott hat mich nicht fallen lassen, auch wenn ich noch so schlecht war, auch wenn ich noch so verdorben war, auch wenn ich noch so krank war, auch wenn ich noch so schwach war. Gott hat mich gehalten. Bis zu dieser Stunde hat der allmächtige Gott mich getragen. Und wenn ich euch anschaue, ihr seid alle durchgetragen. Verstehst du? Und Gott trägt euch weiter. Und er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Menschen werden dich fallen lassen. Aber ich, der Herr, dein Gott, werde dich nicht fallen lassen. Satan wird nervös, wenn das Volk Gottes anfängt, Gottesdienst zu feiern. Und Gott anbetet im Geist und in der Wahrheit. In anderen Sprachen womöglich noch. Verstehst du? Und singen Hymnen und Lieder im Geist und Lieder im Sinn und was auch immer ist. Weißt du, der Teufel wird wütend, wenn Gläubige anfangen zu beten. Und zu bitten und die erleben Gebetserhörungen. Und das ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Du brauchst Gebetserhörungen in deinem Leben. Das ist, wie Gott aktiv wird, wie Krisen überwunden werden. Hier hat Gott geholfen, bis hierher, eben Ezer. Und du brauchst so ein Wunder. Und fang an zu beten. Weißt du, du hast ja ein Problem. Teste. Gott sagt, teste mich. Prüfe mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun könnte. Prüfe. Die meisten trauen sich gar nicht, Gott zu prüfen. Das darf ich nicht. Nein, teste Gott. Bitte Gott um 100 Euro. Ja, geh nach Hause. Du hast Schulden. Du musst das bezahlen. Verstehst eine offene Rechnung. Und sag, lieber Gott, kannst du ein Wunder wirken? Und ich sagte, Gott kann's. Gott kann's. Weißt du, es muss eine Not sein. Du musst in Not sein. Weißt du, du musst ehrlich beten können. Nicht nur lügen und Theater spielen und irgendwas dem lieben Gott vormachen. Nein, wahrhaftig. Bitte Gott um 100 Euro. Mir ist es mal passiert, ich bin in Darmstadt, damals wohnte ich in Heilbronn, bin in Darmstadt, du und ich fahr los, habe dort ein Treffen gehabt und bin fertig und ich muss jetzt nach Hause fahren und ich merke, du, ich habe kein Portemonnaie, da nicht mal Führerschein. Ich habe das alles zu Hause vergessen. Und jetzt habe ich kein Geld, aber ich muss tanken, damit ich überhaupt nach Hause komme. Und das, die Leute, die ich gekannt habe, die sind alle weg, die ist jeder seinen Weg gegangen und ich sitze jetzt da und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich tun? Dann hat der Herr zu mir gesagt, geh um das Auto rum. Und ich bin um das Auto, habe ich gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, ich bin hoffnungslos. Ich habe kein Geld. Wie soll ich tanken? Womit soll ich da weiterfahren? Und ich gehe um das Auto so rum und bete und sage, lieber Gott, ich tue das, was du sagst. Es ist Dummheit, um das Auto einfach rumzugehen. Verstehst du, ich kenne mein Auto. Und die Reifen sind nicht abgefahren. Und da ist alles in Ordnung. Und dann laufe ich vorbei und dann gucke ich runter. Da liegt ein 100 D-Mark. Damals gab es D-Mark. Da liegt ein 100 D-Mark. Und ich heb's auf, verstehst? Und das war für mich meine Lösung. Wir müssen manchmal törichte Dinge tun. Löse deine Konflikte. Und das hat mich so im Glauben gestärkt. Bete weiter. Wenn du ein Problem hast, bete für dein Problem weiter. Vielleicht musst du 7-mal um Jericho marschieren, wie die Israeliten. Aber tu es. Nimm das gute Land ein. Und es muss wirklich eine Not sein. Muss ein Anliegen sein. So. Satan wird nervös, wenn du anfängst, um praktische Dinge zu bitten. Du brauchst irgendetwas, verstehst du? Du musst irgendwas lösen, musst einen Brief schreiben, musst etwas beantworten, musst etwas erledigen. Bitte Gott um Weisheit. Weißt du, nicht nur einfach drauf losschreiben. Bitte Gott um Weisheit, damit was du schreibst, hieb- und stichfest ist. Damit, was du sagst, damit es den Leuten durch Mark und Bein geht, dass die sagen, wie bitte? Ja, dass du konkret wirst. Gott will dir Weisheit geben. Nicht nur, dass du etwas tust und sagst, ich habe es getan. Nein, dass du einen Satz schreibst und dieser Satz haut ein, wie ein Blitz. Satan wird nervös. Es lohnt sich, Krisen, Konflikte zu lösen. Und als sie dann hörten, die Israeliten haben sich versammelt und jetzt haben sie wieder ihren Herrgott in ihrer Mitte. Jetzt erleben sie die Gegenwart Gottes. Jetzt tanzen sie, jetzt jubeln sie, jetzt sind sie happy. Gott segnet, wenn sein Volk happy ist. Wenn sein Volk glücklich ist. Wenn sein Volk jubelt.
Nicht, wenn sie alles klagt, oh Gott, die Welt geht bald unter, die russischen Raketen kommen, die amerikanischen Raketen knallen bald ein. Verstehst du? Gott segnet nicht Jammerlappen. Gott segnet Menschen, die fröhlich sind. Fröhlich ist das Volk Gottes, die in der Hände klatschen, erst recht. Verstehst du? Wann klatscht man in der Hände? Wenn was los ist. Oder wenn du was loslassen möchtest. Ja, klatscht in der Hände, ihr Bäume. Und als sie das gemacht haben, diese Israeliten, eben Ezer bis hier, hier hat Gott mir geholfen, Halleluja, kommen 5 Könige auf sie zu. Die haben sich alle versammelt gegen Israel. Und die Israeliten waren nicht die kriegsfähigsten Menschen. Die waren nicht die geübtesten. Die haben mit Knüppeln noch gekämpft. Denn in Zeit Davids, wenn sie Schwerter brauchten, sie mussten zu den Philistern gehen, um Schwerter zu holen. So in den Tagen Davids. Und das ist noch vor der Zeit Davids. Also die Juden haben mit Knüppeln gekämpft. Mit Dreschflegeln oder sonst noch was. Die haben nichts gehabt. Aber da kommen diese 5 Könige. Und da heißt es hier, den Israeliten entfiel jeder Mut und sie bekamen Angst. Jetzt kommen 5 mächtige Könige, Kriegsherren, Generäle, Hethiter. Also die kommen. Sie bestürmten Samuel und schrien, oh, unternimm was. Samuel, unternimm etwas. Pastor, hilf uns. Unternimm was. Lass uns zusammen beten. Was machen wir denn? Weißt du, die Kinder Gottes werden manchmal sehr nervös. Pastor, hilf. Nein, Gott sagt, nein. Was macht Samuel? Samuel brachte dem Herrn ein Opfer. Samuel brachte dem Herrn ein Opfer und rief den Herrn an und Gott erhörte ihn. Das ist so einfach. So einfach werden Konflikte gelöst. Bring Gott ein Opfer, und zwar du selber. Für dich persönlich. Jeder für sich. Weißt du, Opfer, es ist leicht zu sagen, Bruder, sowieso bring mal Opfer. Schwester, sowieso bring du dein Opfer. Nein, wir müssen lernen, selbst das Opfer zu bringen. Selbst unseren Isaak zu opfern. Selbst unseren Ismael zu opfern. Selber. Und Pastor, mach was. Nein, Doktor, mach was. Das nützt nichts. Du musst selbst ein Opfer bringen. Selbst. Und da heißt es, und er brachte dem Herrn ein Opfer, rief den Namen des Herrn an und Gott erhörte ihn. So einfach. 1, 2, 3. Ohne Opfer. Und jetzt kommt ein Punkt. Wie löst man Konflikte? Und du möchtest gerne wissen, wie du deine Krise, deinen Konflikt lösen möchtest. Ich sag dir, ob es dir passt oder nicht, du musst ein Opfer bringen. Ein Opfer. Weißt du, Dietrich Bonhoeffer hat einmal ein Werk geschrieben, die billige Gnade. Viele Christen wollen nur billige Gnade. Oh, sei gesegnet, der Herr ist mit dir, der Herr beschütze dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Das ist eine billige Gnade. Gott gibt keine billige Gnade, noch mit Rabatt und noch mit Sonderkonditionen. Es gibt keine billige Gnade, Geschwister. Weißt du, für seinen Sohn hat das Leben gekostet. Der ganze Himmel wurde aufgegeben, nur um dich und mich zu retten. Und du willst eine billige Gnade haben? Schäm dich. Er brachte Gott ein Opfer. Weißt du, ein Opfer, das Gott haben will. Und Gott will nicht einen Bock haben oder eine Turteltaube oder eine Ziege oder Lämmchen. Weißt du, wie steht es in der Bibel, Römer 12? Begebt eure Leiber als Gott wohlgefälliges Opfer. Dein Körper soll ein Opfer sein. Er brachte das Opfer. Er brachte das Opfer. Gott verlangt, er gibt alles, aber er verlangt auch alles. In aller Liebe. Gott gibt uns alles, aber er verlangt auch alles. Er brachte das Opfer und rief den Namen des Herrn an und Gott erhörte ihn. Ohne Opfer, Brüder und Schwestern, gibt es keinen Sieg. In aller Liebe, ihr könnt glauben, was ihr wollt. Ohne Opfer gibt es keinen Durchbruch. Egal. Weißt du, du möchtest großer Künstler, Superstar werden. Da musst du üben. Und was ist üben? Es ist Opfer. Verstehst du? Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Energie. Du möchtest was haben. Du möchtest gesegnet werden. Ohne Opfer gibt es kein Wunder. Wunder. Weißt du, für Gott ist es ein Wunder kein Problem. Aber ohne Opfer wirst du kein Wunder erleben. Ich denke nur an die Geschichte in Kana. Füll die Krüge mit Wasser. Weißt du, die mussten 600-700 Liter Wasser herschleppen. Füll die Krüge mit Wasser. Und erst dann, als sie das getan haben, da mussten noch ein Opfer gebracht werden. Also Sonderopfer, Extraopfer, die zweite Meile. Und bring das Gläschen da dem Speisemeister. Bring das dem Speisemeister. Wir möchten also so umsonst haben. Lieber Heiland, segne mich. Er tut es, er will dich segnen und er wird dich segnen, aber er erwartet ein Opfer. Ein Opfer des Herzens, deines Geistes. Ohne Opfer gibt es keine Heilung. Verstehst du? Weißt du, die Leute möchten gesund sein, aber die möchten nichts tun. Ja, verstehst du? Ohne Opfer. Aufgeben das Rauchen, aufgeben das Saufen, aufgeben das. Verstehst du? Das ist alles Opfer. Verzichten. Vielleicht auch Ernährung umzustellen. Vielleicht so vieles. Das ist alles Opfer. Die möchten aber gesund werden. Von selbst wirst du nicht gesund. Ohne Opfer wird kein Mensch gesund. Kein Mensch frei. Weißt du, du möchtest Befreiung, aber du musst etwas tun für deine Befreiung. Entsagen und verzichten, loslassen, wegschmeißen, zerstören und verfluchen in alle Ewigkeit. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das ist, wie du frei wirst. Verstehst du, das, was dir lieb geworden ist und wert geworden ist, darauf zu verzichten? Römer 12, Vers 1 nochmals. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern natürlich auch, euch selbst als lebendiges, heiliges Opfer darzubringen. Ich ermahne euch. Weißt du, von nichts kommt nichts. Verstehst du? Wenn du oben in dem Automaten nichts reinsteckst, kommt auch unten nichts raus. Ganz einfach. Überall ist es so eingerichtet. Gott sagt, ich erbarme mich, aber ich möchte Opfer sehen. Wo ist dein Obolus? Wo ist deine Gabe? Wo ist dein Beitrag? Gott will deinen Glauben sehen. Und das war Opfer. Guck mal, die ganzen Heilungen in der Bibel. Jesus sagt immer, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Ob es die blutflüssige Frau war, ob jetzt irgendjemand anders war, der zu Gott gerufen und geschrien hat. Oder solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Das war ein Opfer, als Frau durchzubrechen, dadurch diese ganze Männergesellschaft und sagen, pssst, und dann Jesus schnell berühren. Das war ein Opfer. Verstehst du? Die wäre gesteinigt worden, wenn sie erwischt worden wäre. Aber das war ihr vollkommen egal. Opfer ist, wenn es dir vollkommen egal ist, was unterm Strich rauskommt, was da passiert. Ich bin bereit, alles zu tun, damit ich das Wunder erlebe. Verstehst du? Die hat sich durchgerungen. Ein Opfer. Weißt du, wenn du es aus dem Ärmel schüttelst, das ist ärmlich. Ganz einfach. Es muss ein Opfer sein. Gott erbarmt sich, wenn er deinen Glauben sieht. Oh Gott, wenn's du bist, ich komm. Auch wenn's Haifische unten im Wasser sind. Ich steig aus dem Boot. Weißt du, Gott erbarmt sich, wenn er deine Hingabe sieht. Wenn er deine Liebe sieht. Wenn er deinen Einsatz sieht. Deinen selbstlosen Einsatz. Bedingungslosen Einsatz, wenn er das sieht. Wie heißt es vom Cornelius in der Geschichte in der Bibel? Der Cornelius ist ein römischer Hauptmann. Er betete viel und er gab Almosen. Der gab Almosen. Der hat so viel. Nimm's mit. Das geht niemand aus. Brauchen wir keine Spendenbescheinigung. Nimm's mit. Verstehst du? Und so weiter. Der gab Almosen. Und Gott hat es gesehen. Er hat keine Anerkennung gehabt. Niemand hat sich bei ihm bedankt. Aber Gott hat ihn belohnt. Und eines Tages kommt ein Engel und sagt, Cornelius, dort in Joppe, ein paar Kilometer weiter weg, da ist der Pastor da, dieser Apostel Petrus. Hol den, der wird dir sagen, wie es weitergeht. Und er macht es. Und er macht es. Verstehst du? Gott belohnt denjenigen, der betet und Almosen gibt. Allein das Beten ist zu wenig. Hier, er betete und er gab Almosen. Der hat Armen geholfen, den Witwen geholfen, den Waisenkindern geholfen. Weißt du, er war der Hauptmann. In der Bibel heißt es, wir müssen die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Was heißt das? Das ist ja für Männer das gesprochen worden. Die Männer, diese Waisen haben keinen Vater mehr und die Witwen haben keinen Mann mehr. Keine Versorgung. Und der hat die Leute versorgt. Er ist der Hauptmann. Komm, wir haben genug Brot. Frau, dann nimm was mit. Versorgt die Witwen und Waisen, die keine Autorität hatten. Die hat er beschützt. Er war Hauptmann. So, ein Mann bringt Opfer. Bringt Opfer und dann wird Gott euch erhören. Und dieser Cornelius hat Gutes getan, so gut er konnte. Beten und Gutes tun. Das ist das Geheimnis des Segens. Nicht die Kirche hat es befohlen. Weißt du, wenn die Gemeinde dir etwas befiehlt, tu das, dann ist schon dahin. Du musst es vom Heiligen Geist, vom Herzen sensibel sein, Fingerspitzengefühl haben und spüren, du, diese Not, die sind in großer Not. Diese Witwe, diese Weise, das Waisenkind da. Verstehst? Und da ist doch nicht großes Ansehen, dass du gerade anerkannt wirst. Gut hast du getan. Nein, nur der Herr Jesus sieht, wer wie viel opfert. Ich denke nur, der Herr Jesus an diesem Opferkasten dort irgendwo in Palästina. Der sitzt am Kasten und alle, die geben doch 1000 Denare. Halleluja, 1000 Denare. Schreien die Leute, blasen gleich ins Schafferhorn. Und so weiter, wenn so die Reichen da gaben. Und dann kommt der Herr Jesus, kommt so Weible, so Witwe, mit zittriger Hand, legt sie da ihr Schärflein rein. Und dann sagt Jesus, Halleluja, Leute, diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Schämt euch. Diese Frau hat nichts gehabt, aber so viel gegeben. Sie hat alles gegeben. Und das, weißt du, ausschlaggebend ist, was sagt der liebe Gott? Nicht, was die Juden da sagen, mit Schofferhorn da. Verstehst du, und brüllen und Theater machen. Nein, was sagt der liebe Gott? Er sieht, ob es von Herzen kommt oder nur aus dem Portemonnaie. Er sieht es. So, Paulus ermahnt die Christen, Leute, bringt Opfer. Bringt Opfer, dann geht es wieder weiter. Christen sollten lernen, wenn du um Heilung bittest, bring ein Opfer. Ich werde nie vergessen, ein Heilungsevangelist, der ist schon beim Herrn Jesus, der war mal bei uns in Heilbronn, Stuttgart war das. Und dann kommt jemand nach vorne, sehr gebrechlich und so weiter, und könnten Sie für mich beten? Dann sagte ich, kann's. Aber was bringst du mir mit? Sagte, ich habe nichts, geh nach Hause, ich bring mir eine gute Weinflasche. Hat er gesagt, im Heilungsgottesinn, bring mir, komm morgen, ich werde morgen für dich beten, heute bete ich, denn du kommst mit leeren Händen zu mir. In der meiner Bibel, das habe ich zum ersten Mal so begriffen, was er da gesagt hat. Weißt du, wenn du zum lieben Gott gehst, wenn du ins Heiligtum gehst, du darfst nicht mit leeren Händen kommen. Da musst du was mitbringen, damit du Gott gibst, und wir machen einen Tausch. Gott gibt, du gibst es Gott und Gott gibt es dir. Und dann am nächsten Tag kam er mit einer Weinflasche und sagt, Pastor, das ist, was ich dir mitbringe. Ich möchte dir eine Weinflasche jetzt mitbringen. Und dann sagt er, und jetzt bete ich mit mir. Und während er betet, wurde der Kerl geheilt. Verstehst? Aber komm nicht mit leeren Händen zum lieben Gott. Du willst was von Gott haben? Tu was. Bring Opfer. Nicht, dass man das Geld braucht. Nein, wir brauchen das Geld, gewiss. Wir müssen Miete bezahlen und Strom bezahlen und Wasser bezahlen und Klopapier kaufen. Aber das ist nicht alles. Es geht, bring Gott ein Opfer da. Und dann überwindest du deine Krise. Wir haben ein Problem gehabt mal. Wir haben große familiäre Probleme gehabt mit unseren Kindern. Und dann haben wir gesagt, Herr, was sollen wir tun? Und dann sagt Gott, unterstütze ein Waisenkind. Und dann haben wir 5 Jahre lang ein Waisenkind unterstützt, adoptiert und unterstützt ein Waisenkind aus Angola und geholfen. Und das Mädchen ist dann in die Schule gekommen, wir haben mitgeholfen. Und in der Zeit, während wir das Mädchen unterstützt haben, ein Waisenkind adoptiert haben, ein Patenkind und so weiter, hat Gott an unserem Kind, an unserem Jungen gearbeitet. Hat Gott uns geholfen und wir kamen aus der Krise raus. Und wir haben eines gemerkt, von nichts kommt nichts. Nicht, dass man das kaufen kann. Du kannst die Gnade und die Güte Gottes nicht kaufen. Gnade ist umsonst, aber Gott will sehen, ja, was tust du? Ja, ich bete. Jeder kann beten. Aber Gott möchte mehr sehen als beten. Cornelius betete und er gab Almosen. Und das ist, wie Gott seine Geschichte wendete. Paulus ermahnt uns, schafft was, tut was, unternimmt was. Dann geht's wieder mit euch vorwärts. Dann macht ihr wieder Fortschritte. Dann entwickelt sich die Sache. Gott hat alles geopfert. Geschwister, denkt drüber nach. Er gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und was gibst du als Dankeschön an ihm? Ein paar Hosenknöpfe. Du glaubst gar nicht, ich weiß nicht, wie es bei uns hier jetzt aussieht, aber wir haben auch manchmal, wir haben Quittungen und wir haben Knöpfe und sonst was. Also in Stuttgart war das ganz schlimm. Verstehst du? Da haben die Schwaben nur Knöpfe geopfert. Und Druckknöpfe und was weiß ich. Das sah aus wie Geld. Nein. Weißt du, wenn du Gott einen Knopf öffnest, dann wundere dich nicht, wenn du auch Knöpfe zurückbekommst. Also gib und es wird dir gegeben, ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Steht in der Heiligen Schrift. Gott hat uns alles gegeben und wir sollen Gott nachahmen, teilhaftig werden an der göttlichen Natur, genauso großzügig sein wie Gott. Gott hat nicht gerechnet, Gott hat nicht viel nachgedacht. Hier ist mein Sohn, ich opfere ihn jetzt für euch. Und wer an ihn glaubt, soll gerettet werden. Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich. Und Jesus hat sich für uns aufgeopfert. Und wir sollen jetzt für ihn uns aufopfern und alles dran setzen, alle Register ziehen, alles, Herr, möchte ich dir geben. Verkaufe alles und gib's den Armen, steht in der Heiligen Schrift. Die Märtyrer, verstehst du? Die Märtyrer, die haben besonderen Siegel sogar bei Gott. Die Seele unter dem Altar. Warum? Sie haben alles gegeben. Bist du bereit, ein Märtyrer zu werden? Verstehst du, jetzt kommen die ISIS, packen dich am Zopf und das kann alles passieren. Was glaubst du, jetzt reißen diese Kreuze überall runter. Und die Moslems und dergleichen. Verstehst du, du kannst ganz schnell ein Märtyrer werden. Dann schnappen sie dich und dann bringen sie dich nach Syrien. Und das ist ein Verbrechen. Wenn ich daran denke, in Afrika, da sind 200 Mädels von einer Schule entführt worden und dann zwangsverheiratet. So christliche Mädels. Und viele sind bis heute noch nicht einmal auffindbar. Ja, das passiert. Sind wir bereit? Wir leben in einer gottfeindlichen Welt. Christusfeindlichen Welt. Heiligen Geistfeindlichen Welt. Sind wir bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Opfer. Opfer. Also jetzt im Augenblick tut dir niemand was. Aber es kann ganz schnell ganz anders sein. Dass du gehst in Gottesdienst und wirst gleich verhaftet unterwegs. Ja? Alles passiert. Oder ich denke manchmal so heimlich, dass man heimlich zusammenkommt in der Untergrundkirche. Ich habe viele Jahre in Untergrundkirche in Russland gepredigt und andere Länder, Rumänien und damals noch unter Tito in Jugoslawien auch noch. Ich weiß, es ist nicht leicht. Verstehst du? Sich zu outen, ich bin ein Christ. Hier ist kein Problem. Hier schlachtet dich niemand ab. So, es ist ein Opfer. Und es muss uns wieder ein Opfer werden. Weißt du, der Teufel versucht uns zurückzuhalten von der Sache Jesu und zu behindern, wo er nur kann. Jesus hat alles gegeben. Und die Märtyrer, das ist der Same der Kirche. Wir beten um Erweckung. Aber Erweckung wird nicht kommen, solange es keine Märtyrer gibt, die bereit sind, für Jesus zu sterben. Der Heilige Geist wird uns nicht gegeben, um nur in Sprachen Halleluja zu jodeln. Weißt du, der Heilige Geist ist uns gegeben worden, damit wir seine Zeugen sind. Und Zeugen heißt seine Märtyrer. Verstehst du? Für Jesus sterben, für Jesus verspottet werden, für Jesus als Doofer, als Depp bezeichnet zu werden. Das ist kein Vergnügen, verstehst du? Weißt du, was ich schon alles gewesen bin? Im Klimpeles-Verein war ich. Milchapostel bin ich schon gewesen. Weißt du, Leute machen sich so lustig über einen und spotten einen. Und wohl, wenn sie lügen. Halleluja, preis Gott. Wir werden im Himmel unseren Lohn bekommen. Unsere Anerkennung, unser Diploma, unser Titel. Der Tod der Märtyrer ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu gewesen. Die Gemeinde Jesu wächst, wenn Menschen wieder bereit sind, Opfer zu bringen, zu leiden, Schmach zu tragen, mit ihrem Leben zu unterschreiben. Und ich sage dir eines, was du nicht mit deinem Blut, mit deinem Leben unterschreiben kannst, das ist gar nicht wert, dass du überhaupt lebst. Wir müssen bereit sein, mit unserem Leben zu unterschreiben. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Leben wir, so sind wir des Herrn. Sie wurden getötet, sie wurden den wilden Tieren vorgeworfen. Lies mal alles, lies mal die ganzen Geschichten der ersten Gemeinden der Urchristen. Sie wurden zerstückelt. Hebräer 11, schon allein das reicht. Weißt du, die einen haben die Wunder erlebt und die anderen haben die Wunder nicht erlebt. Geschwister, beides gehört zum christlichen Leben dazu. Die einen sind geheilt worden und die anderen sind noch mehr verstümmelt worden. Beides gehört dazu. Und weißt du, was wozu Gott da ist? Er gibt uns Kraft zu beidem. Zu stehen, auch wenn jetzt, so wie Jesaja geredet, auseinandergezogen wirst oder was auch immer ist. Du stehst, du lebst. Herr, ich lass dich nicht. Ich lass mich nicht erpressen. Ich lass mich nicht in die Knie zwingen. Ich bleib dir treu. Und die Bibel sagt, wer treu bleibt bis in den Tod, der wird die Krone des Lebens empfangen. Nicht nur der in der Versammlung da bis in die Bibelstunde absitzt. Nein, wer treu bleibt bis am Schluss, der, weißt du, nicht der Anfang wird gekrönt. Viele Christen sind am Anfang Feuer und Flamme. Oh Herr, ich liebe dich. Ich gehe bis ans Ende der Welt für dich. Aber wie sieht's aus nach 20 Jahren? Wie sieht's aus nach 40 Jahren? Wie sieht's aus nach 50 Jahren? Wie sieht's aus nach 60 Jahren? Überleg einmal, denk darüber nach. Sie haben gelebt für Gott, sie sind für Gott gestorben, sie haben für Gott gearbeitet, sie haben Erfolg gehabt für Gott und sie haben Misserfolg gehabt. Weißt du, so viele Leute denken, ja, ich muss immer Erfolg haben. Erfolg ist, ja, sagt gar nicht viel. Und Misserfolg sagt auch gar nicht viel, verstehst du? Gott sieht unsere Treue, Gott achtet, ist der Kerl treu da unten? Und dann im Himmel, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, ohne dass sie groß gemerkt haben oder ihnen das bewusst ist, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Die vielen ein Vorbild waren, die vielen Wegweiser waren, durch ihr Leben, durch ihr Beispiel. Christen sollen anfangen, Vorbilder zu sein. Das ist Opfer, dass du ein Vorbild bist in deiner Umgebung, wo du bist. Wahre Gläubige sind das Opfer, dass sie sich selbst darbringen. Sich selbst. Wahre Gläubige bringen Gott ein Opfer und das hat Auswirkung. Das hat Auswirkung auf ihren Zustand. Ich gebe mich dir hin. Meine Hände, meine Füße, mein Ding. Da passiert was. Solange diese Dinge nicht ein Opfer sind, kann Gott nichts tun. Deine Hände, fang an, mit deinen Händen Gott zu dienen, Liebe zu üben, zu geben oder deine Füße, dass sie anfangen zu gehen, zu marschieren. Wie lieblich sind die Füße, die Frieden bringen. Überleg einmal, selbst wenn du barfuß läufst. Steht nicht von Schuhen drin. Wie lieblich sind die Füße, die Frieden bringen. Das sind Auswirkungen, dein Opfer, dein Glaube. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Nur die Samariter, die Heiden, die Ausländer. Das bringt deine Erlösung, das bringt deine Heilung. Opfer, möchtest du was haben von Gott? Bring Opfer. Und zwar, je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Aber Gott uns mal ein prophetisches Wort gegeben. Dein Opfer, dein Opfer verewigt die Sache Gottes in deinem Leben. Und dein Opfer ist das, was oben ankommt, dieser liebliche Geruch Gottes. Es lohnt sich, Krisen zu überwinden, Brüder und Schwestern. Es lohnt sich. Wie steht es in der Bibel? Wer mit Tränen sät oder in Zeiten der Not sät, der wird mit Freuden ernten. Fang an, in der Not das Wenige, was du hast, einzusetzen, zu investieren. Ich werde nie vergessen, es war, glaube ich, das vorletzte Jahr, bevor wir ausgewandert sind aus Litauen, Sowjetunion. Wir hatten da unser Grundstück. Jeder Mensch hat dort in der Sowjetunion 60 A rund bekommen, um Kartoffeln, Gemüse anzupflanzen und was auch immer ist. So aus Schrebergarten ein bisschen mehr nicht. Und wir haben Kartoffeln, aber es gab keine Saatkartoffel. Wisst ihr, was mein Vater gepflanzt hat? Schalen, Kartoffelschalen. Wir haben Kartoffelschalen jetzt geschält und die hatten wir gepflanzt. Und du, das war eine ganz mickrige Ernte. Verstehst? Hat sich fast der ganze Einsatz nicht gelohnt, nur Schalen, Kartoffelschalen in die Erde zu legen. Wenn du am Saatgut sparst, sparst du am verkehrten End. Unser Opfer ist das Saatgut. Es lohnt sich, Krisen zu überwinden. Setze Zeichen des Glaubens. Erwarte große Dinge von Gott und Gott wird große Dinge für dich tun. Opfere. Opfere dein Glauben. Opfere dein Isaak. Opfere dein Ismael. Opfere, was du da hast. Opfere, bring dem Herrn ein Lobopfer, ein Dankopfer. Sei glühend im Geist. Sei hingegeben, eifrig für Gott. Übe Werke der Barmherzigkeit. Und wenn du Werke der Barmherzigkeit übst, wirst du dem Geiz ein Ende machen. Du wirst Dinge ausradieren, den Untugen in deinem Leben, die Untugen auslöschen. Wenn du eine Torheit beseitigen möchtest, dann opfere diese Torheit und sag, um Jesu Willen, ich will damit mit diesem Strohgedresche mich nicht abgeben. Im Grunde sind so viele Menschen nur scheinheilig. Weißt du, sie tun so, das, als wenn sie beten würden. Aber dein Leben ist ein Beweis, wenn du Opfer bringst. Egal was. Egal was. Weißt du, die Pharisäer, die haben viel so religiöses Klimbim gehabt, aber sie waren nicht bereit, Opfer zu geben. Als dann diese Frau Maria Magdalena zu diesem Pharisäer in sein Haus kommt und die Füße Jesu salbt, dann sagt dieser Pharisäer Judas, das hätten wir verkaufen sollen und den Armen geben können. Verstehst du, gleich Geschäfte machen. Ja, wir sollten Opfer bringen. Dann sagt Jesus zu dieser Frau, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wem viel vergeben ist, der liebt mich viel. Oder der liebt auch viel. Jesus sagt, wer gut ist und was gut ist. Er sagt es. Sie hat viel Vergebung. Und sie hat ihre Vergebung besiegelt mit dieser Salbe. Das war ja ihre Altersversorgung, ihre Rente. Und die hat einfach vor Jesu Füße zerbrochen und die Füße gesalbt. Und ich sage, Jesus hat gesagt, überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Die Bibel sagt in Jeremia 9, Vers 23, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmen will, fang an, nicht Menschen zu rühmen, fang an, weißt du, wie löst man Konflikte, Krisen? Fang an, Gott zu rühmen. Fang an, Gott ein Lobopfer und Dankopfer zu bringen und rühme dich, dass du mich kennst, sagt der Herr. Dass du mich kennst, dass ich der barmherzige Gott bin, der Rechtschaffen und Gerechtigkeit übt auf Erden und solches gefällt dem Herrn, spricht er. Bring dieses Opfer. Und das ist ein Opfer, dass du nicht mehr Pastor Matutis rühmst und Schwester sowieso und Bruder sowieso und Onkel sowieso und Vater sowieso. Nein, wir sollen den Herrn rühmen. Den Herrn rühmen. Und auch nicht, ich habe ihn bekehrt. Halleluja. Du kannst niemanden bekehren. Und wenn du jemanden bekehrst, dann verkehrst du die Leute. Ganz einfach. Der Herr, der Heilige Geist kann die Leute bekehren. Verstehst du? Der Herr Jesus, niemand kommt zum Vater, es sei denn, ich ziehe. Oder der Heilige Geist. Bestehe deine Krisen. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, den guten Kampf zu kämpfen. Und als Samuel noch mit dem Opfer beschäftigt war und so weiter, da rückten die Philister ran zum Kampf, wenn ich hier so weiterlese. Du bist noch nicht fertig mit deinem Opfer. Du bist noch nicht fertig mit deinem Gottesdienst. Da rückt schon der Feind heran und will dir alles rauben und dich alles zerstören und malig machen, dir Angst einjagen. Du bist noch nicht fertig mit der ganzen Geschichte. Und da kommt er. Du hast dein Werk noch nicht beendet. Aber er macht weiter. Der lässt sich nicht unterkriegen. Ich habe angefangen und das, was ich angefangen habe, das mache ich auch zu Ende. Das war Samuel hier. Er macht es zu Ende, das, was er angefangen hat. Sein Opfer, sein Gebet, Anrufung des Herrn und so weiter. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Die Pläne verwirklicht, das, was ihm klar geworden ist, was er wusste, dass ich tun soll. So, und genau das mit dir. Du bist noch nicht mit dem, was Gott mit dir vorhatte, am Ziel. Er hat noch eine ganze Menge noch vor. Du hast die Sache noch nicht voll ausgerichtet. Mach weiter, lass dich nicht unterbrechen. Der Teufel ist einer, der immer ständig unterbricht. Ständig. Da kommt ein Anruf, da kommt ein Besuch, da klopft jemand am Fenster, da klopft jemand an die Tür. Weißt du, da gibt es immer wieder Leute, die einfach irgendwie einen ablenken. Und wenn da nichts dran an, keiner von diesen Leuten ist, da kommt eine Fliege. Und der Teufel ist ja der oberste Chef der Fliegen. Schickt irgendeine Mücke. Und die macht da so Theater. Der Herr aber, und nachdem er sich nicht abbringen ließ, nachdem er die Sache noch nicht abgeschlossen hat, sondern weitermachte, da heißt es, und der Herr ließ ein schreckliches Donnern kommen, sodass die Philister in Panik gerieten und flohen. Der Herr, weißt du, wenn du dich nicht unterbrechen lässt, wenn du kontinuierlich weitermachst, dann wird Gott anfangen zu donnern und zu blitzen. Und er verschaffte hier einen Donner, ein schreckliches Gewitter, so dass die alle in Panik gerieten. Und dann brachen die Israeliten auf und verfolgten sie und brachten den Philistern eine schwere Niederlage bei. Wenn Gott handelt, verstehst, dann rennen unsere Feinde, dann rennen deine Probleme, dann rennen deine Konflikte, dann versuchen sie sich zu verkriechen, so schnell wie möglich. Gott muss handeln, nicht du, nicht wir, nicht irgendjemand, Gott muss handeln. Gott ließ donnern. Gott ließ donnern. Wenn Gott aufwacht, wenn Gott aufsteht, wenn er sich bewegt, wenn er eingreift, wenn er auf den Plan tritt, gute Nacht, liebe Feinde, dann rennt schnell und bringt euch in Sicherheit. Dann bringst du deinen Widersachern eine schwere Niederlage. Deinen Widersachern, das ist der Teufel, das ist der oberste Feind und Widersacher. Dann haben deine Feinde nichts mehr zu lachen. Dann vergeht ihnen Hören und Sehen, wenn Gott anfängt zu donnern und zu blitzen. Und Samuel stellte sich dann, nachdem er fertig war, weißt du, das Schöne dabei ist in der Geschichte, er ließ sich nicht unterbrechen. Bruder Samuel war kontinuierlich, er sagt, das hat sich nicht gestört, dieses Gepfiff und dieses Glitzern da von diesen fünf Königen. Nein, er stellte sich hin und dann stellte noch einen Stein mal und gießt Öl raus und sagt, bis hierher hat Gott uns geholfen, bis hierher. Dann macht er hier Punkt und sagt, von hier aus werden wir weiter marschieren. Und deshalb nannte Vers 12, 1. Samuel 7, nannte dieser Stein eben Ezer, Stein der Hilfe. Bis hierher, bis zu diesem Augenblick, bis an diesem Tag, bis zu dieser Situation, bis in diesem Moment, bis zu diesen Ereignissen, wo das alles passierte, hat Gott mir geholfen. Bis hierher. Ein langer Weg, 20 Jahre. Aber Gott hat hier geholfen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, Brüder und Schwestern. Lasst uns nicht unterbrechen. Lasst uns weitermachen. Der, der das gute Werk in dir heute angefangen hat, oder gestern oder vorgestern oder vor 20 Jahren, der wird auch das gute Werk vollenden. Halleluja. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Er wird das Werk vollenden. Wir können uns ruhig in Gott das Arme begeben. Wir können ruhen. Wir können sagen, danke Herr, bis hierher. Und es geht weiter. Es ist noch nicht Feierabend, aber es geht weiter. Derselbe Gott, der gestern mit mir war, ist auch morgen bei mir. In unserem Leben gibt es verschiedene Etappen, weißt du, verschiedene Ebenen. Und Gott führt uns von Oase zu Oase, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Station zu Station, von Aufgabe zu Aufgabe. Das ist, wie Gott uns führt. Und wir müssen nur mitgehen. Du musst nichts was schaffen, du musst nichts was aufbauen. Gott macht es. Er öffnet Türen und er verschließt die Türen. Er macht es. Entdecke Gott in den Notzeiten. Entdecke Gott in den Schwierigkeiten. Entdecke Gott. Ja. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen. Das ist die Botschaft. Notzeiten sind Zeiten des Niedergangs und des Aufstiegs zugleich. Es geht ab und dann kommt es mit Schwung wieder hoch. Krisen sind Notzeiten. Und Notzeiten sind Entwicklungszeiten. Halleluja. Entdeckungszeiten. In der Not entdeckst du. Unsere Frau Merkel, die hat jetzt die Vorsorge, man soll sich Vorsorge schaffen, also Lebensmittel sich anschaffen. Da gibt es jetzt zurzeit einige Veröffentlichungen, Büchermacher, die schreiben Bücher, wie man sich in Notzeiten ohne das, was man im Supermarkt hat, überlebt. Wie man aus nichts was macht. Bücher, dieser Markt floriert. Bücher, wie man, ja, so wie die Uroma oder, ja, die Leute in der Kriegszeit, Notzeit, wo sie betteln gehen mussten, wie sie aus nichts was gemacht haben. Wenn ich so höre, ist es fantastisch. Ich habe auch zeitlang so ein Buch, Doris, du hast das Buch mal, glaube ich, abgeschrieben oder was weiß ich, wie man in Notzeiten vom Alfred, das Buch, wie man in Notzeiten überlebt, wie man Kuchen aus nichts oder wie man Kakao macht oder was weiß ich. Es gab so ein Buch, weißt du, wie man in Notzeiten die Dinge, wie man kreativ ist. In Notzeiten wird man kreativ. Dann entdeckt man Dinge. Wenn man keine Eier hat, was man dann macht, verstehst du? Mit Blättern aus dem Wald. Und im Wald gibt es genug Bäume noch. Der Herr ließ ein schreckliches Donnern kommen und die Leute gerieten alle in Panik. Weißt du, die Welt gerät in Panik, aber die Kinder Gottes bleiben ruhig und gelassen. Und deshalb Ruhe ist die Kraft, die uns Stärke gibt. Lerne in Notzeiten das Richtige zu tun. Verliere nicht den Kopf. Bewege dich in der richtigen Richtung. In Notzeiten. Das Richtige zu tun, musst du zuerst mal zu dir selber finden. Hier Frieden haben, im Herzen. In Notzeiten nicht auf den Wind achten. In Notzeiten nicht auf die Schwierigkeiten schauen. Auf die Unmöglichkeiten. Das bringt doch nichts, der Boden ist hart. Wir haben Schwierigkeiten und Probleme. Nein, es hat immer Schwierigkeiten und Probleme gegeben. In meiner Bibel heißt es, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Der arbeitet nicht. Der erntet nicht. Der lernt nichts. Wer nur auf den Wind schaut, auf den Wetterbericht, naja, heute kann man die Ernte nicht einbringen. Wer auf bessere Zeiten wartet, die Zeiten werden nicht besser. Die werden nur noch schlechter. Glaub mir, was du jetzt verpasst, hast du verpasst. Wer auf Wunder wartet, kann lange warten. Wer auf Eingebungen wartet, kann lange warten. Fang an mit dem, was du hast, was du kannst, was du weißt, was Gott dir bis jetzt gegeben hat. Wer da hat, der sehe zu, dass er das behalte, erweitere, ergänze. Wer auf günstige Gelegenheit wartet, der kann lange warten. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eure Zeit ist immer, du kannst immer, Kronos ist immer, aber Kairos ist nicht immer. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Deine Zeit ist zu kämpfen. Deine Zeit ist zu arbeiten, deine Zeit ist zu handeln. Tu, was du kannst. Tu, was du kannst, was Gott dir eingibt. Nicht, was die Leute dir sagen. Pass auf, ich möchte dich warnen. Hör nicht auf Leute, auf Gaukler, wer es auch immer ist, auf deine Freunde. Tu das, was dein Herz dir sagt. Und du musst auch nicht das tun, was der Pastor sagt, was der Evangelist sagt, was der Mann Gottes sagt. Du musst auf die Stimme Gottes hören. Was sagt der Geist der Gemeinde? Und da heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu sagen hat. Nicht, was die Evangelisten sagen. Weißt du, der eine sagt so, der andere sagt so, der andere hat die Erkenntnis, jemand hat die Erkenntnis. Du musst deine eigene Erkenntnis haben. Denk drüber nach. Ich predige ja gegen mich selbst hier. Ja, ja. Nein, ich möchte nicht, dass ihr auf mich hört. Ihr müsst auf den Herrn hören, liebe Geschwister. Auf den Herrn, nicht auf die Gemeinde, nicht auf irgendeine Organisation. Auf den Herrn hören. Deine Zeit ist immer. Deine Zeit ist, den Lazarus zu beerdigen. Verstehst du? Aber eingraben, einwickeln. Deine Zeit ist, den Samen zu sehen. Deine Zeit ist, das Reich Gottes zu bauen. Das ist deine Zeit. Deine Zeit ist, Gott Opfer zu bringen. Zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Deine Zeit ist, Kranke zu besuchen. Weißt du, beim Heiland wird es Kranke geben. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 25, ich war krank. Ich war gefangen. Ich war nackt. Ich war durstig. Ich war hungrig. Verstehst du? All das, das Negative, das Evangelium ist, das Negative ist da, Leute. Es gibt so viele Wohlstandschristen, Wohlstandsevangelisten. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast Erfolg nach Strich und Faden. Ja. Und dann kommen die Leute, der hat Krebs, der gibt um und der ist weg. Verstehst du? Was ist da aus den ganzen Superstars? Ich könnte einen Namen nennen. Da haben sie anderen gesagt, proklamiere. Und dann stirbt er am Herzinfarkt, der selber. Und der andere macht große Heilungsversammlungen und hat Prostatakrebs. Verstehst du, selber wird operiert. Lass uns ganz ehrlich sein. Du musst du dir selber finden zu Gott. Jeder einzelne Wille kommt, er predigt Evangelium, ein einfaches Evangelium. Gott heilt Kranke, Gott ist noch derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Weißt du, deine Zeit ist immer. Nackte zu begleiten, hungrig zu speisen und dir ist der ganze Rest überlassen. Mach du das in den Notzeiten. Bring Gott ein Opfer. Bring deinen Zehnten in der Gemeinde Jesu, da wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo Brot die Fülle ist, damit Gott noch mehr Fenster auftut und den Segen herabschüttet in Fülle. Und dann heißt es, wenn du den Zehnten gebracht hast, dann darfst du den lieben Gott testen. Prüfet mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun könnte und würde, ob ich euch nicht segnen würde, ob das nicht möglich wäre. Erst dann, nicht nur, Herr, wir prüfen dich jetzt. Da kannst du lang prüfen, du fällst durch. Bring den Zehnten rein. Das, was Gott gehört, beteilige Gott an deinem Einkommen und Auskommen. Weißt du, gib. Einfach gib, was du kannst, was du tun kannst. Spare nicht am Saatgut. Und spare auch nicht am Mist. Das ist genauso wichtig. Ich bin ja auf dem Land groß geworden. Verstehst du, wir mussten Kartoffeln setzen und dann mussten wir Mist ausfahren und dann schön verstreuen. Sonst kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Wenn du am Saatgut oder am Mist sparst, sparst du am falschen Ende. Und das ist eine ganze Menge. Das ist eine Botschaft für sich selbst. Eine Predigt für sich selbst wäre das heute Abend. Eine alte Bauernregel sagt, spare bei Hanf nicht, am Pflügen und am beim Leinen also nicht, beim Eggen, also spar nicht, beim Sehen und beim Arbeiten, spar nicht, sei großzügig. Und Gott will, dass wir anfangen, großzügig zu sein. Dann können wir unsere Konflikte und Krisen bewältigen. Aber wenn wir Schmalspur sind, kleinkariert sind, wir werden es nicht schaffen. Es liegt ein Segen am richtigen Geben, am richtigen Reden, am richtigen Handeln. Gott, und das habe ich entdeckt in meinem persönlichen Leben, all die Jahre, wo ich Gott diene, Gott lässt sich nicht schenken. Auch wenn es manchmal so aussieht. Selbst die kleinste Gabe vergilt er reichlich. Das Schärflein der Witwe. Und wer Gott dient, der hat sich noch nie verausgabt. Der hat sich noch nie verausgabt. Schau, bei der Tempelweihe von Salomo, als er den Tempel einweihte, wie viel Ochsen, was der Kerl da geopfert hat. Gut, er war König, aber der hat so viel geopfert. Und dann kommt der Herr, die Herrlichkeit Gottes ist so stark im Haus Gottes, dass die Leute vor der Herrlichkeit nicht mal stehen können mehr, die Anbetungsleiter und die ganze Gesellschaft. Die Herrlichkeit Gottes ist so da. Und dann kommt Gott zu Salomo und sagt, Salomo, du hast so viel für mich getan, was kann ich für dich tun? Du hast drei Wünsche, was willst du tun? Bitte. Was willst du haben? Nachdem er das alles gebracht hat, getan hat, nachdem er so viel hingegeben hat, damit die Herrlichkeit Gottes da ist, er hat was getan. Und dann kommt Gott zu ihm und jetzt darfst du dich wünschen. Ich möchte Weisheit haben. Du, nicht Geld und nicht Macht und dass ich meine Feinde niederwalze. Nein, ich möchte Weisheit haben. Weisheit. Und weißt du, was wir brauchen? Genau das Gleiche. Weisheit. 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 Und du bekommst, wenn du viel opferst, dann tut der Herr die Fenster des Himmels auf und du bekommst Weisheit. Und weißt du, was mit Weisheit passiert? Da noch nicht Amen gesagt, noch nicht zu Hause ausgeschlafen, am nächsten Tag kommen da zwei Frauen, die haben ein Baby erdrückt. Verstehst du? Ein totes Kind und ein lebendiges Kind. Und da muss er ein salomonisches Urteil sprechen. Und das ist, wie Gott benutzt. Gott gibt dir die Weisheit, aber dann musst du diese Weisheit auch plötzlich benutzen und einsetzen. Und jetzt zeigt sich, hast du sie bekommen oder nicht? Bist du gesegnet oder bist du nicht? Wie sieht's aus? Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Das, was du Gott gibst, das kommt tausendfach zurück. Und dieser Salomo hat so eine Weisheit gehabt, dass sogar die Königin aus Äthiopien, den fernen Lande, damals gab es kein Smartphone und kein Internet und all dieses Zeug da nicht. Weißt du, da hat gehört, da wohnt ein weiser König, der kann über Blumen schreiben, über Vögel, kann er, denkt er, wie viele Gedichte der macht und wie viele Sprüche der auf Lager hat. Ich möchte den mal hören. Und dann kommt diese Königin aus Saba und sagt, als sie nach Hause geht, ich habe nicht einmal die Hälfte gewusst, wie weise dieser Mann ist. Weißt du, wenn Gott Weisheit schenkt, dann staunen die Leute, dann sind sie begeistert. Dann bist du ein gefragter Mann. Und Salomo war das. Und er bittet Gott, gib mir Weisheit. Es lohnt sich, Konflikte, Krisen zu bewältigen, alles reinzuschmeißen in den Pott. Und du merkst, was dabei rauskommt. Der wurde der weiseste König. Israel hat die größte Ausdehnung seiner Zeit gehabt. Natürlich war er ein schlauer Fuchs. Weißt du, seid klug und ohne falsch. Der hat gleich 900 Frauen gehabt. Mit dem verschwägert, mit dem verwandt. Weißt du, der war mit dem ganzen Orient verwandt. Der hat verstanden, wie man Verträge macht. Durch Heirat. Da hat der Frau einen Palast gebaut und der Frau einen Palast gebaut. Er war klug. Er war klug und ohne falsch. Und dann hat er herrliche Psalmen oder Gedichte geschrieben. So, in deiner Krise, bring Gott einfach dein Opfer. Und das ärgert dein Fleisch, den alten Menschen, dein Ego. Bring Gott ein Opfer. Das erzeugt in dir Aufregung. Das muss nicht so viel sein. Nein, wir können ein bisschen weniger. Da ist ein Gewitter, ein Donner dann in deinem Leben. Da kracht es oder zieht es hin und her. Aber unsere Opfer ehren den Herrn. Deine Opfer ehren den Herrn. Opfer ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ist dein Leben wirklich eine Waagschale? Opfer ist die Unterschrift und besiegelt den Vertrag. Weißt du, verherrlicht Gott, proklamiert Gott dein Opfer, deine Hingabe, deine Liebe. Nur wer sät, nur der erntet auch, ihr Lieben. Nur der, der sät. Nur wer kämpft, der siegt auch. Du möchtest Siege haben, du möchtest triumphieren, du möchtest Halleluja sagen, du möchtest Psalmen dichten und Jubellieder singen. Kämpfe. Kämpfe. Widerstehe bis aufs Blut. Verstehst du? Komm ich um, so komm ich um. Denk an die Esther. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird es aufgetan. Wer glaubt, der erlebt es. Kämpfe. Kämpfe. Kämpfe den guten Kampf. Wer nichts sieht, erntet nichts. Wer nicht kämpft, der siegt auch nicht. Wer nichts tut, der kriegt auch nichts. Ganz einfach. Du kannst beten, so viel du willst. In aller Liebe. Gott segne dich. Verstehst du vielleicht? Denkst an meine Worte, wenn mal nichts passiert. Wer nichts gibt, zu dem kommt auch nichts zurück. Denn in meiner Bibel heißt es, gib und es wird dir gegeben werden. Gib und es wird dir gegeben werden. Du gibst nur ein paar Groschen. Und weißt du, was da zurückkommt? Ein ganzer Sack. Vom Segen. Der kleine Bub, der bringt die 5 Brötchen dem Heiland. 5 Brötchen, was sind die 5 Wecken? Wecken heißen es bei euch. Oder so, verstehst du, was sind das? Die bringt er dem Heiland. Und er kriegt 12 Körbe, kriegt der Junge nach Hause. Kannst machen, kannst der Mama schönen Gruß sagen. Das ist alles vom Heiland. 12 Körbe. Er gibt aber 5 Brötchen nur. Du gibst 5 Brötchen, das bisschen, was du hast. Und der Heiland bringt die 12 Körbe zurück. Junge, was machst du? Dann sagt der Bub, ich kann mir vorstellen, was er gesagt hat. Herr Jesus, das kann ich gar nicht tragen. das geht nicht. Ich nehme einen Korb, das reicht mir vollkommen, dann haben wir für die Woche zu Hause was zu essen. Ja, gib und es wird dir gegeben, ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. 5 Brötchen gibt der Junge. Gott kann nur Hände segnen, die vorher gegeben haben. Gott kann nur Hände segnen, die vorher was getan haben. Gott kann Hände segnen, die vorher was investiert haben. Weißt du, viele Leute wollen im Lotto gewinnen, aber beim Lottospielen ist es genauso. Du musst zuerst mal deinen Tippschein ausfüllen und deinen Obolus bezahlen. Verstehst du? Und erst dann kannst du deinen Gewinn abholen, wenn es einen gibt. Aber so viele möchten gewinnen, das große Losziehen, vom Nichts tun. Vergiss es. Die Auszahlung bekommen wir erst, wenn wir unsere Quittung mitbringen, meinen Tippschein. Verstehst du? Viele möchten einen Lohn haben, aber nichts tun dafür. Gott bezahlt uns nicht für nichts tun. In aller Liebe, Gott bezahlt uns nicht. Die Erlösung ist umsonst. Die Gnade, die Sündenvergebung ist umsonst. Aber wenn du dann mehr von dem haben möchtest, von der Gnade Gottes, musst du etwas tun. Paulus ist es ganz frecher. Er schreibt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Tja, wer nicht arbeitet, wer nichts investiert, kein Risiko eingeht, der wird auch keinen Erfolg haben. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen, Probleme anzugehen. Wer was erreichen will, der darf nicht die Leute um Erlaubnis fragen. Darf ich das? Ist das für mich? Nein, der muss etwas riskieren, alles auf eine Karte setzen. Das Leben besteht aus vielen Wartezeiten, vielen Einsätzen, vielen Aktionen. Das Leben besteht aus so vielen Bangen, Stunden und inneren Kämpfen und Anfechtungen. Da musst du was investieren. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen und zu überwinden. Weißt du, dann auf dem Triumphwagen, oh Halleluja, Glory, Glory, Glory. Verstehst du, da kann jeder hüpfen. Aber zuerst, da wird geschwitzt und geblutet. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen, sich durchzusetzen, zu behaupten, sich zu bewähren, Konflikte anzugehen und sagen, wir lösen das. Das kriegen wir schon irgendwie hin mit Gottes Hilfe. Wir verzweifeln nicht. Es lohnt sich, Sieg zu erringen. Weißt du, da kommst du nach Hause. Ich habe gekämpft. Ich habe gewonnen. Weißt du? Es lohnt sich, die Situation zu meistern und nicht nach Hause kommen. Wir haben die Schlacht verloren. Verstehst du? Nein. Du musst gucken, wie die Leute gehen. Verstehst du? Viele kommen wie von der Beerdigung und schlürfen. Nein, wir haben gesiegt. Halleluja. Dieser Marathonläufer, wir haben gesiegt. Und wir wissen, wo unsere Lieben sind. Die sind beim Heiland. Glory, Halleluja. Und wir werden sie alle sehen. Und ihnen, die winken uns zu. Wenn du sehen würdest, am Kristallen Meer stehen diese ganzen Heiligen, die Erlösten, und die winken uns zu. Die beeilen sich gar nicht. Verstehst du? Die zögern noch so viel. Ja, es geht nach Hause, Leute. Wir sind bald am Ziel. Nur noch ein paar Meilen. Weißt du, diese Western. Nur noch ein paar Meilen und ich bin zu Hause. Es lohnt sich, den Auftrag, seine Bestimmung zu erfüllen. Es lohnt sich, bis am Ende treu zu bleiben. Es lohnt sich, nicht aufzugeben, auch wenn es fehlgeschlagen hat und wenn man geschlagen worden ist und wenn man ja, versagt hat. Es lohnt sich, Konflikte zu bewältigen. Man tut es für sich. Viele Leute denken, die tun das für den Pastor, für die Gemeinde, für die anderen Leute, für seine Frau, seinen Mann, ihren Mann oder ihre Kinder. Nein, alles, was du tust, tust du ausschließlich für dich selbst. In aller Liebe, versteh das. Du brauchst Erfolgserlebnisse für dich selbst. Du brauchst Dinge, dass du sagst, ich habe es endlich mal geschafft. Das und dieses. Krisen und Konflikte, Krankheiten, Verletzungen, Ablehnung und so weiter, die gehören zu unserem Alltag. Das ist ein Teil unseres Lebens. Der Gerechte muss viel leiden, steht in meiner Bibel. Und ich weiß nicht, ob du ein Gerechter bist, aber ich bin ein Gerechter, ich muss viel leiden. Kein Problem. Der Gerechte muss viel leiden. Wir sind alle irgendwo im Strudel des Bösen. Und Satan sorgt, dass Unschuldige gefoltert werden, dass Unschuldige bestraft werden. Satan sorgt, dass Unschuldige leiden müssen. Satan sorgt, dass Unschuldige Verluste haben. Nein, die anderen verlieren nichts, aber Unschuldige sind es, die es trifft. Die Armen. Du wirst schockiert sein, was ich dir sage jetzt. Aber ich möchte dir eine Wahrheit sagen, dass du es verstehst. Dein Trainingspartner ist der Teufel. Satan schlägt mich mit Fäusten, heißt es. Dein Trainingspartner. Viele verstehen das nicht. Für viele ist das so schwer zu verstehen. Weißt du, vor allem ganz Wohlstandschristen, die nur dem Wohlstandsevangelisten zuhören und dieses falsche Evangelium von den Gauklern hören und so weiter, die verstehen nicht. Der Teufel ist unser Trainingspartner. Satan schlägt mich mit Fäusten. Ja. Also wir leben nicht im Wohlstand. Wir haben, was wir brauchen. Aber Satan schlägt uns mit Fäusten. Wir müssen durch Dornen und Disteln gehen. Das ist unser Leben. Der liebe Gott hat es so gewollt. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Und jetzt kommt noch etwas. Aus jedem Fluch kannst du einen Segen machen. Aus jedem Fluch. Das muss nur umdrehen. Aus jedem Fluch kannst du einen Segen machen. Es gibt nichts Verfluchtes und es gibt auch nichts Gesegnetes. Und aus jedem Segen kannst du Fluch machen, wenn du Gott nicht gehorchst. Und aus jedem Fluch kannst du einen Segen machen, indem du anfängst, Gott zu gehorchen, das zu tun, was Gott gesagt hat. Wir essen unser Brot im Schweiße unseres Angesichts, verstehst du? Und ich mache aus dem Fluch einen Segen. Pflanze an, die Frau, die soll mit Schmerzen Kinder gebären. Weißt du, heutzutage dieser Kaiserschnitt, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, Leute, Kaiserschnitt, die Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, die kriegen später die ganzen Zivilisationskrankheiten. Die sind sehr anfällig dafür. In aller Liebe. Verstehst du, weil sie nicht diese Widerstandskraft haben, dass sie nicht sich durchsetzen. Aber jetzt so ein kleines Kind, der muss raus, 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 Mama, ich kann bei dir nicht mehr aushalten, ist zu eng. Versteht? Aber wenn man den rausholt oder sich nicht abgestrampelt hat, der strampelt sich noch hier auch nicht im Leben. Das ist die Geschichte. Wissenschaftler haben festgestellt, ich erzähle dir keinen Unsinn, wir lernen nicht an den guten Dingen, wir lernen nur an den schlechten Dingen, an den schwierigen Dingen. An denen lernen wir die Gnade Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wir lernen an unseren Fehlern. Wir werden stark. Jetzt hör mir zu, schnall dich an, fällst um. Wir werden stark durch die Bösen, durch das Übel, durch Niederlagen lernen wir, wieder aufzustehen, abzuschütteln und weiterzumachen. Durch Armut werden wir reich. Als Tellerwäscher. Verstehst du? Irgendwo fangen wir an. Durch Schwäche werden wir stark. Durch Klein werden wir groß. Versteht das Evangelium? Konflikte, Krisen zu bewältigen, ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Die lernst du nicht in der Schule und in den meisten Gemeinden sowieso nicht. In aller Liebe. Konflikte sind normal, nur ungelöste, verdrängte Konflikte sind gefährliche Konflikte. Die machen die Leute krank, die rächen sich, ist ganz bitter, so wie der Kaiserschnitt in aller Liebe. Manchmal geht es nicht anders, aber für viele ist nur Luxus, verstehst du heutzutage, in der westlichen Welt, nur Luxus. Die bezahlen nachher das teuer. Es lohnt sich, Krisen und Konflikte zu bewältigen. Das Leben ist die Arena, wo du jetzt stehst und jetzt sagst, jetzt muss ich mit dem Löwen mich anlegen. Da bleibt mir nichts erspart. Was sagt der Apostel Paulus? Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben gehalten und mir ist hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern alle, die daran glauben und daran mitarbeiten und mitmachen. Ja, ich habe meinen Lauf vollendet, meinen Glauben gehalten, hat er gesagt. Hier im Leben geht es um die ewige Krone, um ewige Herrlichkeit. Um die Zeit danach. Es lohnt sich, fest und unerschütterlich zu bleiben. Es lohnt sich, dran zu bleiben, nicht nachzugeben, nicht nach rückwärts schauen, wer kommt nach. Es lohnt sich, zu kämpfen. Es lohnt sich, sich nicht manipulieren lassen, sich nicht ablenken lassen, sich nicht stören lassen. Du verlierst die Krone, wenn du auf andere schaust. Hör auf andere zu schauen, schau auf dich selbst. Auf das Ziel gerichtet und jag nach dem vorgestellten Ziel. Es lohnt sich, ein Original zu bleiben. Originale sind teuer und wertvoll. Kopien sind nur Ramsch. Verstehst du, wenn du Kopie von irgendjemandem bist, werde ein Original Gottes. Es lohnt sich. Und das habe ich überwunden. Weißt du, eine Biografie, hab eine Biografie in deinem Leben. Wer Krisen durchsteht, der ist tapfer, mutig und stark. Der hat sich die Hörner abgerieben. Wer überwindet, der wird gekrönt, steht in meiner Bibel. Weißt du, die meisten werden belogen und betrogen. Sie werden nur benutzt und ja, seid alle so lieb, kommt alle in den Himmel. Aber wo? Verstehst du, irgendwo im Waschraum. Verstehst du, der Himmel ist groß. Wer kämpft? Jesus will, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen, mit Christus regieren. Das ist unsere hohe Berufung. Und nicht nur irgendwo in der Kammer sitzen, unter fernen Liefern und mit Palmen ein bisschen wedeln. Wenn du dich mit dem Teufel anlegst, weißt du, dass da ist was los da in deinem Leben. Weißt du, er versucht dich zu beseitigen. Was? Du wagst es, mit uns Philister aufzunehmen? 5 Könige kommen gleich. Und der Teufel versucht dich zu verdrängen, zu entmutigen, zu verleumden, dich ins falsche Licht zu rücken, dich zu diskriminieren. Er versucht es. Der Gaddafi, den da in Libyen, den die Amerikaner umgebracht haben, die haben ihn nur umgebracht, weil er nicht mit Amerika mitmachen wollte. Weißt du, der wollte auf seine Art seine Leute bedienen und sein und so weiter. Er wurde beseitigt, weil er nicht das wollte, was Amerika wollte. Überall auf der Welt werden die Gegner Amerikas beseitigt, nur in aller Liebe. Weißt du, genau das gleiche ist der Teufel. Der Teufel sucht Leute zu beseitigen, die nicht mit ihm einverstanden sind. In dieser Welt sind nur die gut, die mit dem Teufel im Bunde sind. Die das machen, was die Amerikaner sagen oder was weiß ich, die Materialisten sagen oder die Kapitalisten sagen. Deutschland lebt sehr gefährlich. Ich habe vorhin gesagt, weißt du, du solltest raus aus der Masse. Du solltest dein Haupt erheben, denn deine Erlösung naht sich. Triff eine echte Krisenvorsorge. Weißt du, was das bedeutet? Sei stark in dem Herrn. Sei stark in dem Herrn. Verlass dich auf Gott und nicht auf deine falschen Freimaurerfreunde und Gesellen und Gauklern und was weiß ich, wie die Kumpels da heißen. Wer den festen Glauben hat, der lässt sich nicht manipulieren. Nicht von den Massenmedien, nicht von irgendwelchen Menschen. Und der wird auch nicht überrascht werden, wenn das kommt. Du hast ja alles schon gewusst. Das haben wir ja schon lange gewusst. Verstehst du? Ich werde nie vergessen. Natürlich witzig. Dann erzählt man da in Sowjetunion, erzählt man, wir sind endlich hinter dem Mond. Wir als Russen mit unserer Raketen sind hinter dem Mond gewesen. Dann steht doch ein Christ auf und sagt, da sind wir schon lang, wo ihr hin wolltet, hinter dem Mond. Verstehst? Da sind wir schon lang für euch, verstehst du? Ja. Wer Gott vertraut, der ist in guten Händen. Da muss er sich nicht sorgen. Die Bibel sagt, geht aus von ihr, von Babel und was auch alles ist. Aus diesen ganzen kirchlichen Hierarchien, diesem ganzen frommen Schwindel. Ja, weißt du, da wir müssen denen helfen. Nein, fang an, dir selbst zu helfen. Wenn dir geholfen wurde, dann kannst du auch anderen Leuten helfen. Dann kannst du auch anderen Leuten helfen, wenn es dir geholfen wurde. Wenn du die Hilfe Gottes erlebt und erfahren hast, komm raus aus diesem ganzen versauten Denkstrukturen des Materialismus. Komm in die Hand Gottes und ruhe in der Hand Gottes. Hab Frieden. Lebe das Leben der Kinder Gottes, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es lohnt sich, Krisen zu bestehen, sich zu bewähren. Denk an Elia. Elia, 18 Monate blieb am Bach Krit, hat sich dort versteckt, 18 Monate bei der Witwe dort. Und dann sagt der Herr, und ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Verstehst du? Kümmere dich nicht. Ja, ich bin allein übrig geblieben, Gott. Oh, was soll ich? Schau nicht, was da ist. Gott will lernen, dass du lernst, allein zu stehen. Allein wie der Obadja. Ja, ich bin allein. Aber nein, Obadja, das ist nicht wahr. Es sind noch 7000. Gott bringt die Unbeugsamen durch, die sich vor dem Teufel nicht beugen, die nicht kapitulieren, die Nein sagen, die nicht weichen, die keine Kompromisse machen, die nicht alles glauben, die einfach weiter marschieren in dem Namen Gottes, die sich nicht kaufen lassen, die bringt Gott durch. Aber das musst du jetzt lernen. Später wirst du wahrscheinlich keine Chance mehr haben. Es lohnt sich, vom Heiligen Geist leiden zu lassen. Es lohnt sich, das Schwere auszuhalten. Weißt du, das macht dich so stark, da kriegst du Muskeln. Es lohnt sich. Im Natürlichen, aber natürlich auch im Geistlichen. Das festigt dich, das macht dich stabil. Die Wurzeln gehen in die Tiefe. Wenn du Schwierigkeiten hast, Stürme hast, geschüttelt wirst und so weiter, du gehst in die Tiefe. Du bist kein Flachwurzler, du bist ein Tiefwurzler. Es lohnt sich, Brüder, Schwestern. Dir schadet keine Krise. Im Gegenteil, Kinderkrankheiten musst du durchmachen. Jeder Mensch muss Kinderkrankheiten durchmachen. Und wenn du keine Kinderkrankheiten durchmachst, gute Nacht, wenn sie dann im Erwachsenenalter kommen. Ich wünsche dir nicht. Ich habe Mumps erlebt mit 28 Jahren. Da bin ich die Wände fast hochgegangen. Und dann bin ich noch rückfällig geworden, zu früh aufgestanden. Verstehst du? Kinderkrankheiten werden durchgemacht am Anfang. Und das ist so wichtig. Wenn du keine Prüfungen hast, dann wirst du auch keine Prüfungen bestehen und dich bewähren. Wenn du keine Konflikte hast, weißt du, dann wirst du Probleme haben, wenn dann die Wehen kommen. Deshalb lerne deine Lektionen jetzt, heute und hier, die wir gerade so durchnehmen. Wenn du die Kämpfe nicht hast, und ich sag dir, was da passiert, du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Denn Weichlinge und Feiglinge, Schwächlinge, Kümmerlinge und Jammerlappen und was das alles ist für diesem Paket, alles drin ist, die Versager, die werden das Reich Gottes nicht sehen, steht in der Bibel. Nur die Überwinder, steht ganz am Anfang der Offenbarung. Nur die Überwinder. Weißt du, wenn du dann vor den verschlossenen Türen stehst, das wird schrecklich sein. Ich hab kein Öl, meine Lampe verlöscht. Oder das war der eine, der auf der Ebene am Tal gebaut hat, sein Haus ist in Scherb, ein Trümmerhaufen, verstehst du? Das ist eine Katastrophe. Wer Krisen und Konflikte nicht überwindet, zu dem wird Jesus eines Tages sagen, bitte hör zu, ich kenne dich nicht, wer bist du, wo kommst du her? Ich kenne dich nicht. Jesus umgibt sich nur mit Überwinder. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie ich auch überwunden habe und mich gesetzt habe auf dem Thron meines Vaters. Du musst das gleiche Blut in deine Adern haben, das Blut Jesu Christi. Jesus lebt in einer totalen Abhängigkeit zum Vater. Und wir müssen das lernen, abhängig von Gott zu sein, Konflikte überwinden, selber die Krisen zu meistern mit Gottes Hilfe, selbst die Jahre der Trockenheit, der Dürre ertragen, aushalten, den Druck der Hölle, all was das kommt, standhalten, der Führung Gottes folgen, auf die Stimme des Herrn hören. Und wenn wir merken, jetzt ist Zeit, jetzt gehen wir noch zu der Witwe nach Sarepta. Im Bach ist kein Wasser mehr. In Krisenzeiten werden wir von Gott versorgt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Weißt du, dein Proviant anlegen. Ich sag dir, die Motten und die Flöhe und was weiß ich, das ganze Ungeziefer, das ganze Geschmeiß, wird das alles fressen? Horte nur mal. In aller Liebe, horte mal. Dann kommen die ganzen Viecher. Die fressen das alles auf, das ist für die gefundenes Fressen. Sorg lieber für deine Seele. Und die Bibel sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Sorg nicht, was werden wir essen, was werden wir anziehen, wo werden wir wohnen. Sorg dich nicht. Gott bewahrt dich seinen, Gott bringt dich seinen durch. Du solltest wissen, was wir ein paar Kleines haben. Das ist ganz normal, aber du solltest nicht verzweifeln und sagen, wie machen wir das, wie geht's jetzt weiter? Krisenzeiten sind Zeiten, wo Gott eingreift, wo Gott handelt. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Krisenzeiten erleben, wie Gott Brot vermehrt, Wasser reinigt. Verstehst du, Wasser sogar noch bei uns in Wein verwandelt, damit wir ein bisschen lustig sind und fröhlich unter der Straße ziehen können. Ja, das wird der liebe Gott machen. Er wird die Seine nicht in den Stich lassen. Was sorgst du dich, meine Seele, spricht der Herr. In Sturmzeiten, weißt du, da siehst du die Dinge plötzlich ganz anders. Es lohnt sich, durchzuhalten, opferbereit zu sein, Konflikte zu bestehen, das Leben zu meistern. Weißt du, Konflikte sind Brücken des Lebens. Krisen sind Brücken des Lebens. Ungelöste Probleme belasten einen nur. Ungelöste Probleme belasten einen, beeinflussen deine Beziehung, machen dich kaputt, fressen dein Geld auf, blockieren dich. Aber gelöste Konflikte, die machen dich stark. Oh, das ist wieder ein Plus und da habe ich wieder so einen Strick und da wieder so ein Zeichen. Löst diese Probleme, was auch immer sein, und versuch nicht wegzulaufen vor Problemen, die sind da. Und so viele Christen sind Slalombeter, weißt du, die versuchen so an dem Problem und Herr, bring mich da vorbei und bring mich da vorbei und Herr, bring mich da vorbei und Herr, bring mich an dem vorbei. Verstehst du? Nein, wir sollen auf die Probleme zurasen. Und die Probleme wie Brot fressen. Entschuldigung, steht in der Bibel. Josua und Kaleb sagt das. Weißt du, Gott segnet Anstrengungen. Gott segnet, wenn wir geradeaus gehen. Gott segnet uns, wenn wir uns bemühen. Gott segnet unsere Mühe, unsere Kämpfe, unser Widerstand. Gott sagt, weißt du, was im Wenigen treu, Ja, auch Herr, wir sind unnütze Knechte gewesen. Ja. Aber du warst treu in dem, was du tun solltest. Du hast es nicht vorbeigemogelt. Oh Herr, verschone jetzt vor dieser Krise. Nein, wir müssen furchtlos sein. Unerschrocken. Tue, was dir befohlen ist. Und Wunder werden von selbst sich einstellen. Und erwarte von Gott keine Wunder, solange du nicht sein Geschäft getan hast. Was du tun solltest, füll die Krüge mit Wasser. Ganz einfach, ganz einfach. Es lohnt sich, Krisen zu bestehen. Wir müssen aufhören mit dem ganzen westlichen Glücklichkeitswahn. Wir müssen aufhören mit dem Konsumdenken. Weißt du, die Welt Gottes ist ständiges Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Das ist die Welt Gottes. Überall geben und nehmen. Unser Leben muss göttlicher Gestalt annehmen. Du musst in den Plan Gottes hineingeraten. Sehen, ernten, Erfolg haben, was auch immer ist. Zuerst musst du investieren. Das Leben ist eben kein Konto, wo man immer nur abhebt. Halleluja, jetzt darf ich wieder meine Karte und wieder was abheben. Nein, das Leben ist auch ein Konto, wo man einzahlen muss. In aller Liebe, denk drüber nach. Und zwar regelmäßig, jeden Monat, den ersten oder den letzten, ist egal wann. Viele wollen nur abheben, nur haben. Und deshalb wundern sie sich, wenn sie in roten Zahlen sind und ihr Konto überzogen ist. Wenn sie im Minus leben. Verstehst du? Zum Leben gehört das richtige Wirtschaften, das richtige Einzahlen, Hingabe, Einsatz, aufgeben, was auch immer ist. Dass man was verkauft oder was auch immer ist. Es lohnt sich einzuzahlen und am Ende zu wissen, ich habe einen Schatz im Himmel. Einen Schatz im Himmel. Und es lohnt sich, hat sich gelohnt. Ihr habt eingezahlt. Nun nicht nur abgehoben. Wir sind hier in dieser Welt, wir leben, und so sehe ich unser Leben. Wir müssen zuerst mal einzahlen in das himmlische Konto. Einzahlen, uns einbringen durch die Gnade Gottes. Gott möge uns segnen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Krisen zu bewältigen. Es lohnt sich, stark zu sein. Es lohnt sich, gegen den Strom zu schwimmen. Es lohnt sich. Weißt du, wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen, ihr Lieben. Gegen den Zeitgeist. Gegen all diese Tendenzen, was heutzutage so Land auf, Land ab anzutreffen ist. Gegen das Negative. Das ist unser Auftrag. Lass uns stark sein. Es lohnt sich, wenn ich sehe Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir erkennen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Und die Wahrheit zeigt, wofür wir leben, wie wir leben sollen. Und Herr, und was wir alles investieren sollen und können. Herr, hilf, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Name verherrlicht wird, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen, Zehnten zu bringen, Almosen zu geben, zu beten, zu singen, Gott zu loben, zu preisen, Tag und Nacht, gelegen und ungelegen, zur Zeit und zur Unzeit. Herr, das ist, was du willst, dass wir unser Leib dir begeben als ein lebendiges und dir wohlgefälliges Opfer, dass wir die Witwen und Waisen besuchen und ihnen dienen in ihrer Trübsal. Herr Jesus, die niemand haben, die sollen uns haben. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen, wo er ist und wo er steht. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist und dass du uns hilfst, das Oberhand zu bekommen, die Sache auszurichten, das Feld zu behalten und unser Fuß, auf dem es sich unser Fuß stellt, jedes Stückchen Land soll uns gehören und wir treten nicht zurück, im Gegenteil, wir gehen nach vorne in dem Namen Jesus Christus. Halleluja. Segne meine Geschwister, wenn sie jetzt Kämpfe haben. Herr, sie brauchen jetzt den Segen der Gemeinde und ich gebe diesen Segen weiter. In dem Namen Jesus sollen sie weiterkämpfen. Nicht, dass du die Kämpfe wegnimmst, die Krankheit wegnimmst. Nein, mach sie stark, widerstandsstark, Herr, dass sie sich auf die Hinterfüße stellen und den Feind davonjagen. Und Herr, lass donnern und blitzen. Lass wirklich deine Herrlichkeit sehen, dass die Feinde fliehen und dass wir den Feinden nachjagen. Die uns vorher erschrecken wollten, dass wir sie erschrecken jetzt durch deine Gegenwart und durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus. Amen.